Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Geliebten und Heiligen. Es ist eine große Freude für mich, dass ich die Gelegenheit habe, zum dritten Mal schon in dieser Gemeinde zu sein und dann auch noch gebeten wurde, zu diesem fantastischen Thema Furcht des Herrn zu sprechen. Das ist wirklich wunderbar. Mich beschäftigt, oder ich bin auf dieses Thema gekommen, ungefähr vor gut 28 Jahren, und in meinem 25-jährigen Reisedienst habe ich auch viele Male darüber gesprochen. Aber erst in den letzten Jahren fängt es an, vorher nicht, da war es immer meine Initiative, dass er in der Gemeinde sagt, komm und lehre über die Furcht des Herrn. 2017 war das erste Mal, dass er in der Gemeinde gesagt hat, wir wollen dieses Thema. Und seitdem immer wieder, ich bin auch im Mai wieder in einer Gemeinde in Bayern, und die haben auch gesagt, Furcht des Herrn, das ist, was wir haben möchten. Und das ist für mich ein starkes Zeichen der Ermutigung, dass Gottes Geist wirklich wirkt bei denen, die hören wollen, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, und die anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, die anfangen, sich auf die Themen zu konzentrieren, die wirklich auf dem Herzen Gottes sind. Und das ist wirklich die Furcht des Herrn. Wenn wir so einen Überblick haben über die Schwerpunkte und Themen der Bibel, dann wissen wir, Furcht des Herrn ist nicht irgendwie ein Randthema, es ist nicht irgendwie was Alttestamentliches, was vorbei ist, was keine Bedeutung mehr hat. Nein, Furcht des Herrn ist das Zentrum unseres Glaubens. Weil unser Glaube ist ein Glaube der Hingabe, des Herzens, und die Furcht des Herrn beschreibt das Wesen unserer Beziehung zum Herrn. Und ohne die Furcht des Herrn wird es das Wesentliche nicht geben, eine wachsende Liebe zu Jesus, ein Gehorsam, der von innen kommt, der aus Überzeugung, aus innerer Verpflichtung kommt, aus Freiwilligkeit, aus Hingabe. Die Furcht des Herrn ist das zentrale Thema. Und viele Menschen kennen ihre Bibel nicht und denken, das ist das Alte Testament. Ich sage, nimm deine Konkordanz und dann schau mal, wie viele Verse es im Neuen Testament gibt und womit die verbunden sind, ja, wo es um Gott fürchten und die Furcht des Herrn geht. So, das ist wunderbar, dass wir die Gelegenheit haben, da noch einmal ein bisschen ins Wort zu gehen und das anzuschauen. Halleluja. Ich will also in diesen drei Einheiten heute und morgen dann wahrscheinlich auch noch, ich will sprechen über die Furcht des Herrn. Welche Bedeutung hat sie in der Bibel? Die Segnungen der Furcht des Herrn. Und dann vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, ja, wie bekommen wir die Furcht des Herrn? Wie wachsen wir in der Furcht des Herrn? Ja, das muss ja praktisch werden. Wir müssen ja schlussendlich dann wissen, okay, was ist unser Teil, damit wir hineinkommen in dieses wunderbare Erleben einfach der Gegenwart Gottes, wo Gott wirklich unser Herz prägt und imprägniert und formt. Halleluja. Halleluja. Die Furcht des Herrn, weil sie so zentral ist, wird auch beschrieben im Alten Testament in den Beschreibungen des Neuen Bundes. Es gibt ja verschiedene Schriftstellen im Alten Testament, wo beschrieben wird, das ist der neue Bund, den ich machen will. Und zum Beispiel in Jeremia 32, 40, da heißt es, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Gott könnte ja viele Dinge sagen über den neuen Bund, ja, aber was er dort betont ist, das eine Merkmal, er wird seine Furcht, die Furcht vor seinem heiligen Namen, in unser Herz legen. Also das ist nicht irgendwie ein Randthema, sondern das betrifft die Qualität und die Art unserer Beziehung. Sprüche 1, Vers 7, ich musste eben schon an mich halten und dem lieben David vergeben, weil er mir schon hier so viel weggenommen hat. Ich dachte, Herr, stopp ihn jetzt, dass mir noch was übrig bleibt. Sprüche 1, Vers 7, der Anfang der Erkenntnis, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und natürlich ist da gemeint Erkenntnis Gottes, Erkenntnis von irgendwelchen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen oder irgendwelche anderen Dinge gibt es ja zuhauf. Aber dort ist der Bezug auf die Erkenntnis Gottes. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis Gottes. Das heißt, bevor die Furcht des Herrn in unser Leben kommt, redet die Bibel gar nicht von Erkenntnis Gottes. sondern da gibt es Fakten sammeln, Bibelstellen, Theorien, Lehren, die man im Kopf irgendwie hat über Gott. Aber das ist etwas total anderes als Gott wirklich kennen. Da sind Welten dazwischen. Die Welten sind ungefähr so weit auseinander wie das Lesen eines Kochbuches und das Essen und Genießen dieser kostbaren Speisen, die in diesem Kochbuch beschrieben sind. Und Gott will nicht, dass wir vom Hörensagen ihn kennen, außer Theorie, mit Kopfwissen, sondern dass wir wirklich ihn erkennen. Das ist das Einzige, was Kraft hat, uns zu motivieren, uns auf Spur zu halten und auch uns zu leiten in unserem praktischen Leben. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis Gottes. In Sprüche 2, Vers 5, David hat es schon gelesen, wir werden unter bestimmten Voraussetzungen, die werden wir uns später anschauen, wenn wir darüber sprechen, wie bekommen wir denn die Furcht des Herrn, wir werden die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Erst die Furcht des Herrn und dann kommt die Erkenntnis Gottes. Und das ist so wichtig. Und weil es das so selten gibt heutzutage, weil das so wenig betont wird, weil das irgendwie kein Thema ist, mit dem man sich beschäftigt. Deswegen gibt es dieses Durcheinander, dieses entsetzliche Durcheinander im Volke Gottes. Und da sind so viele, die vorgeben, Gott zu kennen, die sogar tolle Vorträge darüber halten können und die als hochkarätige Leiter angesehen werden. Und man muss sagen, so wie Paulus, aber mit ihren Worten, mit ihren Werken verleugnen sie Gott. Man kann über Gott reden, aber das Leben zeigt, dass man ihn nicht wirklich kennt. Und in diese Falle wollen wir nicht hinein, sondern wir wollen wirklich Leute sein, die Gott kennen. Damit dieses Durcheinander und damit dieser Mangel, dieser entsetzliche Mangel im Volke Gottes aufhört. Ich denke, wir alle, wenn wir die Bibel lesen und sehen, wie Gott sich neutestamentliches Christsein, Leben im neuen Bund vorgestellt hat, wir müssen sagen, wir sind ja Bettelknaben, gemessen an der Herrlichkeit, an den Schätzen, an der Vollmacht, an der Power, an der Durchschlagskraft, die wir sehen am Anfang, als Gott angefangen hat, dieses gewaltige Werk und die Gemeinde begonnen hat. Wir sind ja so weit weg. Aber die Hoffnung ist, wenn wir zu dem zurückkommen, was auf dem Herzen Gottes ist, wir werden auch zu dem Ausmaß der Segnungen wieder zurückkommen. Mein ganzer Dienst, einer der grundlegenden Ideen ist, wir sind in einem Prozess der Wiederherstellung. Und am Ende, bevor Jesus wiederkommt, werden wir eine reine, herrliche Gemeinde haben, auf der die Herrlichkeit Gottes ruht, wie es in Jesaja heißt, Finsternis über den Völkern. Aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn wird zurückkommen. Und die kommt nicht irgendwann zurück, wenn Gott sagt, der geeignete Zeitpunkt ist da, sondern die wird dann zurückkommen, wenn wir zurückkommen zur wirklichen Hingabe an Gott, zum Gehorsam Gott gegenüber. Und ich bin davon überzeugt, Gott wird mit großer Macht und Herrlichkeit das Zeitalter der Kirchengeschichte beenden. Er hat nicht groß angefangen und danach kleckert es nur noch und am Ende fällt ihm nichts mehr ein und er hat nichts mehr auf Lager, sondern Gott wird gewaltig enden. Gewaltig. So wie es heißt, bei dem ersten Wunder von Jesus, der beste Wein am Schluss. Der beste Wein am Schluss. Ich glaube, dass das ein prophetisches Bild ist. Warum hat Jesus nicht mit einer Totenauferweckung gestartet? Warum Wasser zu Wein? Das war das erste Wunder. Der Heilige Geist wird kommen und er wird auf die Gemeinde kommen, wenn die Gemeinde sich vorbereitet, wenn die Gemeinde in die Ordnung Gottes kommt. Das ist ein Prinzip. Wenn die Ordnung Gottes aufgerichtet wird, kommt die Herrlichkeit. Das siehst du ganz am Anfang, als die erste Wohnstätte für Gott gebaut wurde in der Wüste. Israel war gerade aus Ägypten heraus und dann heißt es, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Gott sehnt sich danach, in unserer Mitte zu wohnen. Und möglichst so, dass wir es überleben. Das ist sein Ziel. Und der Grund, warum er sich noch so fernhält von uns, weil so viel Unreinheit und so viel Durcheinander und so viel Chaos da ist, aus lauter Güte bleibt er noch fern. Aber diese Welt muss eine siegreiche, klare, herrliche Gemeinde sehen, mitten in dem Endzeitchaos. Und deswegen ist die Gemeinde diesen Prozess der Veränderung. Und wenn die Ordnung Gottes aufgerichtet wird in der Gemeinde, kommt die Herrlichkeit. Denkt an den Tempel Salomos. Er wurde gebaut, auch wieder nach Vorgabe, so wie die erste Wohnstätte Gottes. Genauso wie ich es dir gezeigt habe, so musst du es bauen, hat Gott immer zu Mose gesagt. Und dann David übergibt es seinem Sohn Salomo und der baut den Tempel und er sagt, du musst es so bauen, wie es mir gezeigt wurde. Er bekam eine Vision, er bekam eine klare Anweisung vom Himmel und so muss es gebaut werden. Und als es fertig war, was passierte? Die Herrlichkeit des Herrn kam. Und so wird es auch am Ende wieder sein. Wenn die Ordnung Gottes aufgerichtet ist und in diesem Prozess sind wir, und das Mittel, um die Ordnung Gottes aufzurichten, ist das Verstehen und das Leben in der Furcht des Herrn. Das ist das Mittel. Nichts anderes. Ich weiß, solange wie ich Christ bin, wird geredet von der großen Erweckung. Aber lass uns nicht irgendwie träumen von irgendwelchen Fantasiegebilden. Lass uns sagen, was bedeutet das für uns? Was ist notwendig auf unserer Seite? Nicht irgendwie davon zu schwärmen, ja, irgendwann wird es eine große Erweckung geben. Erweckung ist nichts anderes, hat Finney gesagt, als die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam gegenüber Gott. Das ist Erweckung. Viele denken, Erweckung ist, wenn die Massen strömen und wenn das Haus voll wird und die Leute sich bekehren. Das ist die Folge von Erweckung. Das ist nicht Erweckung. Erweckung ist, wenn das Volk Gottes zurückkommt zum Gehorsam gegenüber Gott. Und das ist die Furcht des Herrn. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, sagt der Prophet. Hosea 4, 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und die wahre Erkenntnis Gottes kommt durch die Furcht des Herrn. Nicht durch jahrelanges theologisches Studium, nicht durch irgendwelche Seminare, die wir besuchen oder Bibelschulen oder irgendwas. Ich bin nicht gegen Bibelschulen, ich lehre selber an Bibelschulen, aber wenn in der Bibelschule nicht das Zentrum, die Furcht des Herrn ist, sondern theologisches Wissen ansammeln, dann kommt mehr Fluch dabei raus als Segen. Und das sehe ich an vielen Stellen. Ich bin in Ausbildungsstätten gewesen, die sagen, sie glauben an das Wort Gottes. Und in all den Jahren, die sie da studieren, glaube ich 4 oder 5 Jahre oder so, es gibt nicht eine einzige Vorlesung, so nennen sie das. Es gibt nicht eine einzige Vorlesung, wo es darüber geht, wie kann man Gott näher kommen, wie kann man Gott erkennen, wie kann man lernen, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Das wird einfach vorausgesetzt. Es ist aber nicht da. Und diese Studenten haben einen theologischen Wasserkopf. Es war unglaublich, was da für Fragen gestellt wurden. Aber keine Fragen, die das Zentrum ihres Glaubens, das Zentrum ihres Herzens betreffen. Furcht des Herrn geht um eine Herzensverfassung. Darum geht es. Bevor ich das definiere, lass uns einmal hineinschauen. Jesus, unser großes Vorbild. Jesaja 11, Vers 2. Auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Schau mal, all das wird aufgezählt, ja? Weisheit, Verstand, Stärke, Erkenntnis. Aber sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Weil das das Zentrum ist, Erkenntnis, Stärke. All diese Dinge kommen aus der Furcht des Herrn. Und das ist Jesus. Er wird nicht nach dem Augenschein richten und nach dem Hörensagen strafen. Noch eine andere Schriftstelle über Jesus auf seinem Weg hier auf der Erde, Hebräer 5, Vers 7. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Warum wurde Jesus erhört? Warum wurden seine Gebete erhört? Um seiner Gottesfurcht willen. Er ist unser Vorbild, wir sind seine Nachahmer. Wir brauchen die Furcht des Herrn. Und hier wird eins von den beiden griechischen Worten benutzt für Gottesfurcht. Das ist Ehrfurcht. Und die Erklärung in Strong's heißt Ehrfurcht mit dem Nebensinn der Sorgfalt. Vorsicht und Behutsamkeit, Frömmigkeit, Gottesfurcht, ehrerbietige Scheu, Furcht gegenüber Gott. So wird dieses Wort hier erklärt vom Griechischen her. So, ich möchte meine Definition geben von Furcht des Herrn, damit wir verstehen, worum es hier geht. Natürlich, denke ich, ist uns allen klar, Furcht des Herrn, wiewohl das erstmal so klingen mag, hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. Das ist so, so wichtig, weil heute gibt es Leute, die sogar das betonen und sagen, doch, in der Furcht des Herrn ist dieses Element der Angst enthalten. Das ist total unsinnig. Total unsinnig, weil wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Und jemand, vor dem du Angst hast, vor dem verbirgst du dich, auf den hältst du auf Distanz, in dessen Nähe kommst du nicht freiwillig. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, aber mit Furcht. So, was bedeutet das? Wir haben gestern schon diese Schriftstelle gehört, sehr interessant, die auch beweist, dass es nichts mit Angst zu tun hat. 2. Mose 20, als das Gesetz gegeben wurde, Anja hat es gestern gelesen. 2. Mose 20, da ist Gott in einer gewaltigen Demonstration seiner Macht gekommen. Und dann heißt es, Vers 18, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Jetzt kommt Mose, der schon diese Begegnung hatte, der war schon in diesem Feuer. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Sie haben Mose gesehen, wie er auf den Berg gegangen ist und er kam wieder runter lebendig. Wo kommt diese Idee her? Wenn wir dahin gehen, dann werden wir sterben. Ja? Weil sie Gottes Wege nicht verstanden haben. Und Mose erklärt, Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, also ihr sollt keine Angst haben. Ja? Denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So, er sagt, fürchtet euch nicht und Gott macht das alles, damit ihr Furcht habt. Ja, wie? Das kannst du nur so erklären. Das erste ist Angst und das zweite ist eben diese Furcht des Herrn. Ja? Weil Mose war nicht verwirrt und Gott ist auch nicht verwirrt. Halleluja. Und das ganze Volk stand von ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Da ist der Unterschied. Sie sagen, Mose, geh du hin und hör, was der Herr zu sagen hat und dann hören wir auf dich. Aber wir wollen nicht gehen, wir wollen nicht ihm begegnen, wir wollen nicht von ihm hören. Und da wurde das pastorale System erfunden. Pastor, bete du für uns und geh du auf den Berg des Herrn und sag uns, was Sache ist, aber wir wollen unten bleiben und wo es sicher ist. Nein, Gott will uns persönlich haben auf dem Berg des Herrn. Er will Gemeinschaft haben. Er will uns in der Nähe haben. Es reicht nicht aus, über ihn zu hören. Wir müssen ihn selber hören und von ihm getroffen werden, von ihm erschüttert werden, von ihm durchdrungen werden. Unser Herz muss berührt werden, durchbohrt werden von seinem Wort. Gott sagt, auf die will ich blicken, die zittern vor meinem Wort. Das ist, was wir wieder lernen müssen. Das ist ein Ausdruck der Furcht des Herrn. Zittern vor dem Wort. Das heißt eine Ehrfurcht. So, jetzt kommt meine Definition. Also fange ich mal mit einem Bild an. Es gibt einen wunderschönen Ort, den ich einmal besucht habe, auf Mallorca, wiewohl ich sonst diese Insel nicht mag, aber dieser Ort war wunderschön. Und das ist ganz im Norden, Cap Formentera. Ist schon mal jemand da gewesen? Das ist eine Klippe, weiß nicht, 250 Meter hoch oder so. Und dann geht es senkrecht runter. Und ganz unten im türkisblauen Wasser siehst du so kleine Spielzeugboote. Die sehen so klein aus, aber das sind richtige normale Segelboote, aber die sind so weit da unten und du stehst da an der Klippe. Und vor dieser Klippe ist ein kleines Mäuerchen, so vielleicht 50 Zentimeter hoch. Weiter nichts, keine Absperrung, kein gar nichts, kein Hinweisschild, gar nichts. Und du stehst da und guckst senkrecht runter. Und was du dann fühlst, das ist sowas wie Furcht. Du hast nicht Angst, aber du sagst, hoi, das ist hier ein Ort, wo man besser ganz vorsichtig ist. Hier werde ich nicht mit einem Bein auf dem Mäuerchen stehen und ein Selfie machen und gucken, wie es irgendwie besonders cool aussieht, sondern hier werde ich sehr vorsichtig sein, sehr behutsam. Ich habe keine Angst, aber ich weiß, ein leichtsinniger Schritt und das war's. Ja? So, das ist für mich ein Bild. Ja? Oder nimm eine 10.000 Volt Starkstromleitung. Ja? Das zu berühren ist lebensgefährlich. Du wirst es wahrscheinlich nicht überleben. Ja? Du hast Respekt. Du hältst den gehörigen Sicherheitsabstand ein, den es braucht. Und du weißt, hier ist jetzt nicht Leichtsinn angesagt. Hier ist es nicht, mal gucken, ob ich das aushalte. Das ist kein Kuhzaun, den man mal so anfassen kann oder so als Mutprobe. Sondern man weiß, wenn ich das berühre oder dem nur zu nahe komme, gibt es den Lichtbogen und das war's. Und deswegen haben wir Ehrfurcht, wir haben keine Angst, aber wir haben Respekt. Und wir wissen, hier steht unser Leben auf dem Spiel und hier sind wir ganz besonders vorsichtig. Das sind für mich Bilder für die Furcht des Herrn. Es ist eine Haltung von Respekt, es ist eine Haltung von, es steht hier alles auf dem Spiel und ich muss hier sehr, sehr sorgfältig sein. Vorhin haben wir die Übersetzung dieses griechischen Wortes Gottesfurcht gesehen und da war es auch mit Sorgfalt. Mit Sorgfalt. Da sind wir nicht nachlässig, da sind wir nicht gleichgültig, da sind wir nicht irgendwie spielerisch und irgendwie besonders locker, sondern da gucken wir genau hin, was wir tun und wie wir uns verhalten, weil wir wissen, es steht wirklich alles auf dem Spiel. Die Furcht des Herrn bedeutet, eine Herzenshaltung zu haben, wo ich Gott gefallen möchte, wo ich ihn ehren möchte durch mein Gehorsam, durch Gefallen. Ich will ihm gefallen. Das ist die Gesinnung, die Jesus hatte. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, hat Jesus gesagt. Alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war diese Haltung der Furcht des Herrn. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn wir dieses biblische Gottesbild haben, was so viele nicht haben, aus gutem Grund oder sie meinen aus gutem Grund. Die Sicht oder das Bild, das die Bibel uns zeigt von Gott ist, er ist nahe und er reagiert auf unser Verhalten. Er reagiert auf unsere Worte, auf unsere Fantasie, auf unsere Entscheidungen, auf unseren Lebensstil, auf unseren Charakter. Es berührt ihn, es betrifft ihn. Die griechische Vorstellung von Gott ist erst ganz weit weg, so als irgendwo in höheren Sphären und so weit weg, dass er natürlich uns gar nicht wahrnimmt und dass das, was wir tun, was wir sagen, wie wir uns verhalten, ihm völlig wurscht ist. Und warum machen sich Leute so ein Bild von Gott? Weil sie dann ein gutes Gewissen haben, zwar selbstgemacht und sehr auf wackeligen Füßen, aber doch ein gutes Gewissen, ein Leben zu führen. Abseits der Normen und der Ordnung Gottes. Aber wenn wir jetzt uns anschauen, was die Bibel sagt, oh vielen Dank. Gott ist nahe. Gott interessiert sich. Gott schaut auf das, was ich tue. Es ist wichtig. Es hat eine Bedeutung. Es berührt ihn. Er reagiert auf mein Leben, auf meine Entscheidungen, auf meine Worte, auf meine Aktionen, auf meine Gefühle. Und er kann beleidigt werden. Und das ist religiöse falsche Demut. Wer bin ich schon, dass ich eine Wirkung auf Gott haben könnte? Gott ist unendlich. Und deswegen kann er mit dir und mit mir und mit jedem Einzelnen hier und mit jedem anderen der 8 Milliarden Menschen eine persönliche Beziehung haben. Als wenn nur er und ich da wäre. So ist Gott. Und deswegen kann er beleidigt werden, er kann gekränkt werden. Das heißt im Alten Testament, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Gott kann betrübt werden. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Das heißt, wir können ihm Unwohlsein und Schmerzen zufügen. Wenn wir das nur glauben würden, hätte das sofort die Wirkung, okay, dann muss ich gucken, wie ich lebe. Aber wenn ich an einen Gott glaube, der weit weg ist, oder wie das so in gewissen Hypergrace-Kreisen erzählt wird, der überhaupt nicht sehen kann, was wir tun, den das gar nicht interessiert, der gar nicht hinschaut, ja, dann haben wir Freiheit, dann können wir machen, was wir wollen. Aber wenn Gott berührbar ist, wenn Gott gekränkt werden kann, wenn er beleidigt werden kann, das ist eine andere Sache. So, unser Bild von Gott ist so entscheidend und es muss aus der Bibel kommen. Der Prophet kommt zu David und sagt, wegen deiner Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Also die Feinde Gottes bekommen Grund zur Lästerung und David war verantwortlich, ihnen diesen Grund gegeben zu haben. Jesaja 52, wo das Volk Gottes in Niederlage, am Boden, gebunden, im Staub, der Feind schreitet über ihrem Rücken einher. Und Gott sagt, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Wenn das Volk Gottes in Niederlage ist, höhnt der Feind und Gottes Name wird gelästert. Und wenn wir die Schrift, was wir ja lernen wollen, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lesen wollen, dann spüren wir da etwas von dieser Betroffenheit. Wir spüren etwas von dem Schmerz Gottes. Ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Wegen eurer Niederlage, wegen eurer Kompromisse. Es war ja nicht so, dass der Feind so mächtig war und das Volk Gottes so schwach war. Gott hat gesagt, wenn ihr in meiner Ordnung lebt, dann seid ihr Kopf und nicht Schwanz. Und dann kommt der Feind gegen euch und auf 7 Wegen wird er wieder von euch fliehen. Ihr herrscht, aber sie haben ihre Privilegien nicht gekannt und nicht wahrgenommen. Und der Feind sagt zu dem Volk Gottes, bück dich. Und das Unglaubliche geschieht, die gehorchen. Sie gehorchen nicht mit der Stimme Gottes, sie gehorchen dem Feind. Bück dich, dass wir auf deinem Rücken herumtrampeln können. Ich glaube, das ist ein Bild für das Volk Gottes in vielen, vielen Bereichen heutzutage. Ist dir das bewusst? Ist das eine Not für dich? Ist das etwas, was dich betrifft, was dich ins Gebet bringt? Etwas, was du sagst, das ist ungeheuerlich, das darf so nicht bleiben. Dieses ganze Durcheinander. Falsches Bild von Gott, falsche Liebe, falsche Gnade, falsche Taufe, falsche Kirche, falsche Einheit. So viele Fälschungen sind auf dem Markt. Und es ist Zeit, das Volk Gottes sich aus dem Staub erhebt, den Staub abschüttelt und Gott kennenlernt und verändert wird durch seine Gegenwart, durch persönliche Begegnung mit ihm und hineinkommt und sagt, wir sind doch ein Volk zum Ruhme, zur Ehre Gottes, ein Volk, wie es in Apostelgeschichte 15 heißt, für seinen Namen, um seinen Namen groß zu machen. Wie sagt er viele Male zu Israel, ihr habt meinen Namen entweiht unter den Nationen. Wodurch? Durch die Sünde. Durch die Gleichförmigkeit mit den heidnischen Völkern. Ihr habt meinen Namen entweiht. Und die, die gestern da waren, die wissen, ich habe gestern über sexuelle Reinheit gesprochen. Das ist vielleicht eines der größten Baustellen, die wir haben als Volk Gottes. Und die Antwort darauf ist die Furcht des Herrn. Nicht Zähne zusammenbeißen, eisernen Willen irgendwie trainieren und versuchen aus eigener Kraft irgendwie heilig zu werden. Das wird alles nicht funktionieren, dass wir nur ein hässliches Imitat hervorbringen. Aber die Furcht des Herrn, eine Herzenshaltung, wo wir in der Gesinnung Jesu leben. Wir wollen Gott erfreuen, wir wollen ihm gefallen. Das, wie ein roter Faden zieht sich das durch den Dienst von Paulus. Sein Ziel war, das Volk Gottes zu trainieren, dass sie leben, um Gott zu gefallen. 1. Thessalonicher 4,1. Um Gott zu gefallen. Das heißt also, ihn zu erfreuen, sich so zu verhalten und so zu leben und Beziehungen in der Art untereinander zu haben, dass er geehrt wird, dass er sich daran freuen kann. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, heißt es in Sprüchen. Und das könnte man wie eine Überschrift über das Leben von Jesus nehmen. Und wir sind seine Nachahmer, seine Nachfolger. Und wir sind auch da für einen einzigen Zweck, zur Ehre Gottes zu leben. Dafür sind wir da. Das ist der Grund unserer Existenz. Zu zeigen, dass er herrlich ist, dass er großartig ist, dass er wunderbar ist. Das ist unsere Bestimmung. Ein Volk für seinen Namen. Halleluja. Ist das nicht ein Privileg? Und wie viele Male sehen wir das, wie Israel dieses Privileg mit Füßen geachtet hat und missachtet hat und nur interessiert war an Segnungen. Und die Gemeinde Jesu heute an vielen Stellen ist genauso. Es geht um Segnung, es geht um Wohlstand, es geht um Wachstum, es geht um Prestige, es geht um Einfluss, es geht darum, relevant zu sein für die Stadt oder für das Land, für die Gesellschaft. Ja, wann wollen wir mal relevant werden für Gott? Um das geht es. Und das, was wir sehnen an Segnungen, an Erweckung und an großen Taten Gottes, das werden unvermeidbare Folgen sein, wenn wir in der Ordnung Gottes sind. Wir müssen nicht um Erweckung kämpfen, wir müssen um unser Herzen kämpfen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen diese Gesinnung Jesu. Paulus sagt, die Gesinnung, die in Christus war, die sei in euch allen. Also wir sollen diese Gesinnung haben, der Niedrigkeit, kein Showbusiness, nicht uns selber präsentieren und darstellen und zeigen, wie cool wir sind, sondern für ihn da sein, in seinen Wegen wandeln, ihm gehorchen. So wie Jesus, dem es nie darum ging, ja, was habe ich jetzt davon? Geht es mir gut dabei? Ich meine, Jesus sagt, alles, was ich tue, tue ich, weil ich den Vater sehe, dass er mich beauftragt. Ich tue das nicht aus mir heraus, sondern ich rede das, was der Vater mir gibt. Und Jesus hat viele Male Dinge geredet, dass die Leute verärgert hat. Nicht aus Lust am Provozieren, sondern aus Gehorsam dem Vater gegenüber. Hat er Dinge gesagt, wo wir heute denken, ja, hei, hei, das passt aber mit Knigge überhaupt nicht zusammen. So benimmt man sich doch nicht. Man geht doch nicht in ein Haus, wo man zum Essen eingeladen wird und statt die Suppe zu loben, sagt man als allererstes, ihr Heuchler. Das macht man doch nicht. Wir sollen doch nett sein. Nein, wir sollen nicht nett sein, wir sollen authentisch sein, wir sollen gehorsam sein. Wir sollen auch wie Jesus die Worte sprechen, die der Vater gibt. Und der Vater hat ihm viele Male Aufträge gegeben, wo er doch von vornherein wusste, das wird wieder Krawall geben. Das wird wieder Ärger geben, das wird wieder Ablehnung provozieren, das wird Hass produzieren, bis hin zu diesen Wünschen im Herzen, mich umzubringen. Und er hat nicht gesagt, Vater, wenn ich das tun würde, was du jetzt von mir willst, das gibt Ärger, haben wir nicht einen besseren Weg? Können wir nicht mal Konflikte vermeiden? Können wir nicht mal Ärger vermeiden? Das war nie seine Überlegung, sondern wenn es vom Vater war, dann wurde es getan, ohne Widerspruch. Ob das die Tempelreinigung ist oder die Heilung des Mannes mit dem verdorrten Arm in der Synagoge. Das waren doch alle Situationen, Jesus wusste genau, wenn er jetzt tut, was er tun soll, es wird wieder Sturm geben. Es wird wieder Ärger geben. Und sein Prinzip war nicht auf jeden Fall Frieden, auf jeden Fall Konflikte vermeiden. Das war nicht seine Devise, sondern seine Devise war, den Willen Gottes zu tun. Und es gibt heute so viele Prediger, die Wahrheit kennen, aber die Wahrheit nicht sagen mögen, weil sie wissen, welche Nachteile es für sie bringt. Wie viele Daumen nach unten das gibt, wie viele Schmähbriefe, wie viele verschlossene Türen für ihren Dienst. Das sind ihre Beweggründe. Nicht, ist es richtig, ist es notwendig, sondern nützt es mir. Und das ist das Gegenteil von Furcht des Herrn. Furcht des Herrn ist, wir wollen Gott gefallen und wir sagen unpopuläre Dinge und wir tun unpopuläre Dinge und wir konfrontieren religiöse Unechtheit. Das ist, was Jesus getan hat und wir sind seine Nachfolger. Und nur wenn wir ein Herz haben für Gott, wenn wir ein Herz haben, ich will ihn erfreuen, können wir diese unbequemen und schwierigen Wege überhaupt gehen. Solange wir bedenken, ja, was hat das für Folgen? Was passiert dann mit mir? Was passiert mit meinem guten Namen? Wenn wir das bedenken, können wir nicht gehorsam sein. Und Furcht des Herrn ist ein Herz, das ausgerichtet auf Gott ist. und das nur danach fragt, was willst du, was ist dein Wille? Also Gehorsam, Hingabe und nicht ein geteiltes Herz, wo wir sagen, Herr, ich will dir schon dienen, aber du musst auch bedenken, die Menschen müssen ja nett von mir denken, die müssen ja mich lieben, schließlich sind das ja meine Spender, von denen lebe ich. Nein, nein, ein Mann Gottes lebt nicht von den Spendern, ein Mann Gottes lebt vom Herrn. Und er nimmt keine Rücksicht, und das sehen wir bei Jesus. Er hat nicht taktiert, er hat keine politischen Spielchen gespielt. Und ich sage dir, wenn dieser Trend weitergeht, und dieses Thema immer mehr in den Vordergrund kommt und immer mehr Gemeinden verstehen, immer mehr Gläubige verstehen, es geht um die Furcht des Herrn, dann ist mit christlichem Showbusiness bald zu Ende. Mit Taktieren, mit Zurückhalten von notwendigen Wahrheiten. Weil die Diener Gottes wissen, sie sind von Gott gerufen, und wenn Gott gesagt hat, ich mache eine Tür auf, dann mache ich eine Tür auf und niemand kann die zuschließen. Und wir müssen nicht taktieren. Und überlegen, wie viele Leute gibt es heute, die diese erbärmlichen Kompromisse machen und das Volk Gottes betrügen. Ich kenne persönlich Leute, die im Seelsorgedienst, im Befreiungsdienst Menschen Freibete vom Geist der Maria. Du weißt, wenn man Mariengebete betet, Hingabe an Maria, Rosenkranz und so weiter, man ist in großer Gefahr, sich einen religiösen Geist einzufangen. Und dieser religiöse Geist wird immer mehr Land einnehmen und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben immer mehr zurückdrängen. So, es gibt diese Leute, die das verstanden haben, dass es ein Götzenkult ist, dass es dämonisch ist, dass Menschen befreit werden müssen. Und sie tun das. Aber dieselben Leute würden niemals sich öffentlich hinstellen und sagen, was das Wort Gottes über Marienkult sagt. Sie würden das nie tun. Warum? Weil sie offene Türen haben in der katholischen Kirche. Und weil sie wissen, wenn sie das Ding beim Namen nennen, gehen diese Türen zu. Zeig mir einen pfingstlich-charismatischen Diener im Worte Gottes, der diese Dinge beim Namen nennt und der eine offene Tür hat in der katholischen Kirche. Zeig mir einen einzigen. Und ich nenne dir eine ganze Reihe von Namen, die dort offene Türen haben, weil sie das wieder besseres Wissen verschweigen. Das ist nicht die Gesinnung der Furcht des Herrn. Sondern das ist Menschengefälligkeit und das ist ein Gift. Und das Volk Gottes wird beraubt. Die notwendigen Wahrheiten, die sie hören müssen, hören sie nicht aus Rücksicht auf meinen Dienst, auf Rücksicht auf offene Türen, auf Rücksicht auf Spendengelder. Das ist Verrat am Evangelium. Und wenn diese Notwendigkeit, diese Einsicht in die Furcht des Herrn zunehmen wird, wird es mit diesen Spielchen zu Ende sein. Oh, Halleluja, wie sehne ich mich danach, dass ungehindert die ganze Wahrheit des Wortes Gottes verkündigt wird und dass keine Rücksichtnahme mehr ist auf eigenes persönliches Wohlbefinden oder Finanzströme oder irgendwie so etwas. Das Volk Gottes braucht die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Und es kann nicht sein, dass die Wahrheit, wie Paulus das sagt, durch Ungerechtigkeit gefangen gehalten wird. Das kann nicht sein. Das ist nicht der Wille Gottes. Die ganze Wahrheit muss verkündigt werden. Weil das nur die ganze Freiheit bringt. Halleluja. Oh, Halleluja. Das ist die Gesinnung. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das, was du haben willst, das, was dir gefällt, das soll in meinem Leben zu sehen sein. Und deswegen hat Jesus uns allen geboten, dieses Gebet des Herrn, wir nennen es das Vaterunser, zu beten. Jeder Jünger, jeder, der an Jesus glaubt, hat den Auftrag gemäß der Bibel, dieses Gebet zu beten. Und das ist nicht gedacht als ein monotones Runterleiern eines religiösen Gedichtes und alle wissen, aha, das ist das Ende des Gottesdienstes. Sondern es ist ein Herzensgebet. Und es ist nicht etwas, was wir runterleiern, sondern es bezeichnet Gebetsstationen. Ja, ich bete sehr viel dieses Gebet. Ja, und es hat Stationen. Das erste ist unser Vater. So, ich bete Vater an, mit seinem Wohlwollen, mit seiner Liebe, mit seinem Verlangen, mir nahe zu sein, sich mir zu zeigen, mir all das zu geben, was nur er geben kann. Geborgenheit, Sicherheit, Identität, Zuversicht und so weiter. Und dann unser Vater. Das ist nicht Gott und ich alleine, sondern das sind Geschwister. Wir sind Familie. Und alle haben den gleichen Gott. Und Gott will allen in gleicher Weise begegnen. Und da gibt es kein Ansehen der Person. So fängt unser Gebet an. Anbetung. Vater, unser Vater. Und das erste Gebetsanliegen, was dann kommt, ist nicht, gib uns unser Brot. Sorg dafür, dass wir die Inflation irgendwie gut ausgleichen können. Gib uns irgendwie extra Unterstützung, damit wir durch schwierige Zeiten kommen. Was ist das erste Gebetsanliegen? Geheiligt werde dein Name. Das ist das erste Gebetsanliegen. Das heißt, gib mir die Gnade, gib mir die Weisheit, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Das zeigt, du bist anders als die Götter dieser Welt. Das ist das Gebet. Geheiligt werde dein Name. Gib mir die Gnade, etwas zu sein, zur Ehre deines Namens. Gleich am Anfang vom Epheserbrief, meistens diese Verse werden schnell überlesen, weil die so theoretisch und so abstrakt klingen und wir denken, da kann man nichts mit anfangen. Gleich am Anfang, dreimal zum Preise seiner Herrlichkeit sind wir da. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Identität. Und das macht nur dann Sinn, wenn ich an diesen Gott glaube, der nahe ist, der hört, was ich sage, der mitschneidet, wie ich fühle, wie ich fantasiere. Gestern habe ich über sexuelle Reinheit gesprochen. Lass uns einmal zu Maleachi gehen und da sehen wir das. Ja, Gott ist nahe und Gott schneidet mit. Und er registriert. Vers 18, Maleachi Kapitel 3, Vers 18. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Die Dinge, die wir sagen. Die Dinge, die wir tun, die Dinge, die wir fantasieren, die Dinge, die unser Leben beschäftigen, das kommt alles in ein Buch. Und wir werden einmal damit konfrontiert werden. Und ein wichtiger Gedanke der Furcht des Herrn ist, eines Tages müssen wir für alles, was wir getan haben, Rechenschaft ablegen. Und Menschen sind heute so verwirrt und haben Bibelwissen, aber sie kennen Gott nicht. Und gerade vor kurzem, jemand schreibt mir, die Idee, dass wir Rechenschaft geben müssen vor Gott, das ist nicht in der Bibel. Wie verwirrt kann man sein? Hebräer 4, 12, das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und alles ist vor ihm offenbar, dem wir Rechenschaft geben müssen. Furcht des Herrn heißt, ich glaube, dass das Wort Gottes mein Richter ist. König Jesus ist nicht nur König, ist nicht nur Bräutigam, ist auch Richter. Und er ist Richter meiner Gedanken und Gesinnungen, das heißt Motive. Es reicht nicht aus, das richtige Verhalten zu haben am Sonntag im Gottesdienst, sondern was sind unsere Motive? Warum tun wir, was wir tun? Das ist entscheidend. Und das Motiv entscheidet darüber, ob es eine Gott wohlgefällige Tat ist oder nicht. Man kann gute Dinge tun mit einem falschen Motiv und dafür gibt es keinen Lohn. Und das ehrt Gott nicht. So, wer so verwirrt ist, zu denken, Rechenschaft gibt es nicht in der Bibel, der hat vielleicht jahrzehntelang Bibelwissen gesammelt, wie dieser Schreiber. Seine ausführlichen Ausführungen zeigen, dass er viel weiß, aber nichts kennt. Kennt Gott nicht. Dieses Bewusstsein, wir geben Rechenschaft vor Gott für alles, was wir tun, denken, fühlen, das ist ein wesentliches Element von der Furcht des Herrn. Und wie gut ist es, dass es Gnade gibt, dass wir falsche, böse, zerstörerische Worte zu Gott bringen können, um Vergebung bitten können. Und die werden gelöscht und die werden wir nie wieder treffen. Mit denen werden wir nie wieder konfrontiert werden. Wie schön, dass es das gibt. Also das Buch ist noch in Bearbeitung, was geschrieben wird von deinen Taten. Da kannst du noch Dinge auslöschen, das kann noch editiert werden. Ist das nicht wunderbar? Was für eine Gelegenheit. So wir beten, Heiliger Geist, zeig mir die Dinge, die dich beleidigen, die dich kränken, die dir nicht gefallen, die nicht in dieses Buch gehören, mit denen ich nicht mehr konfrontiert werden möchte, vielleicht sogar noch in der Ewigkeit vor versammelter Mannschaft. Zeig mir diese Dinge und ich bringe sie dir und ich bitte um Vergebung, ich nehme Verantwortung. Sie sagen, ja, der hat mich so provoziert. Nein, was ich gesagt habe, war hässlich und böse und es war nicht richtig, vergib mir. Und ich habe diese Dinge nicht gesagt, weil der mich provoziert hat, sondern weil ich nicht Kontrolle hatte über meine Gedanken und über meine Gefühle und über mein Herz. Und die Dinge, die nicht in Ordnung waren, können rückwirkend ausgelöscht werden. Das ist ein wesentlicher Aspekt von Gnade. Ist das nicht wunderbar? So überleg mal, mit welchen Dingen möchtest du da oben nicht konfrontiert werden? Dann sorg dafür, dass es hier ausgelöscht wird. Durch Buße, durch Ehrlichkeit, durch Übernahme von Verantwortung kannst du dann erleben, dass der Herr das auslöscht. Halleluja. Wenn wir die Briefe von Paulus anschauen, seinen Dienst anschauen, dann sehen wir, das war das tragende Motiv seines gesamten Dienstes. Gott muss verherrlicht werden. Darum geht es. An einer Stelle gibt er Anweisung für die Sklaven, wie die arbeiten sollen, mit welcher Haltung, nicht nur praktisch ihre Arbeit tun, sondern mit welcher Gesinnung sie das tun sollen. Ich frage an dieser Stelle mal gerne, wie viele Pastoren oder Gemeindeleiter kennst du, die sich dafür interessieren, wie deine Arbeitsleistung ist und was dein Chef sagen würde über deine Arbeit? In den allermeisten Gemeinden, wenn jemand das fragen würde, du übrigens, hab schon Monate nicht mehr gefragt, ich frage mal wieder, was sagt dein Chef über deine Arbeitsmoral? Das geht dich überhaupt nicht an, das ist privat. Das ist unser Denken. Wir denken, privat ist, was zu Hause passiert oder im Alltag, auf der Arbeit. Das hier ist Gemeinde und das andere ist privat. So eine Idee hatte Paulus nicht. Er hat auch unterschieden zwischen privat und Ordnung Gottes. Aber die Grenze lag ganz woanders. Privat ist all das, wo Gott nicht gesprochen hat. Das ist privat. Schoko oder Vanille? Gestreift oder kariert? Krawatte oder ohne? Das ist privat. Gott hat nicht darüber geredet, du kannst machen, was du willst, du bist frei. Ja? Aber ob du zu Hause deine Frau anschreist oder die Kinder brutal behandelst, das ist nicht privat. Und wie du auf der Arbeit dich verhältst und was dein Chef über deine Arbeitsleistung sagt, ist auch nicht privat. Er gibt Anweisungen an die Sklaven. Mit welchem Hintergrund? Damit der Chef ihnen wohlgesonnen ist und mal ein freies Wochenende gibt oder vielleicht irgendwie ein extra Taschengeld oder was? Warum sollten sie so und so arbeiten? Damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Es ging ihm um die Ehre Gottes. Es ging ihm nicht um das Wohl der Sklaven, es ging ihm um die Ehre Gottes. Das war seine Gesinnung. Und das ist die Gesinnung einer Leiterschaft, die Gott fürchtet. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31. Alles zur Ehre Gottes. Wie kann man denn zur Ehre Gottes essen? Offensichtlich kann man das. Ja? Mit Dankbarkeit, mit einem fröhlichen Herzen, ohne Meckern. Das hätte man auch ein bisschen besser kochen können. Ja? Und zu wissen, es ist alles Gnade, es ist alles Geschenk. Und wenn mal kein Fleisch im Essen ist, nicht gleich ein langes Gesicht machen. Also das war jetzt für mich die Botschaft, ja, also nochmal zur Erinnerung. Ja, manchmal gibt es bei uns Essen ohne Fleisch, ja. Und dann soll ich genauso fröhlich und dankbar sein und immer sagen, hast gut gekocht, Schatz, bist eine gute Köchin. Wir können zur Ehre Gottes essen, trinken, sprechen, unser ganzes Leben führen. In dem Bewusstsein, Gott ist da und wir sind als seine geliebten Kinder von seiner Gnade abhängig und wir ehren ihn und wir sind dankbar. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Erste Thessalonicher, Kapitel 2. Hier beschreibt Paulus seine Motivation, das Herz seines Dienstes. Ab Vers 3. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wenn wir zurück wollen zur Furcht des Herrn, oder wenn wir andere zurückbringen wollen in die Furcht des Herrn, dann müssen wir ihnen den Weg weisen, um den Gott zu treffen, der die Herzen prüft. Gott prüft die Herzen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Hebräer 4. Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und Gott prüft die Herzen. Es reicht ihm nicht aus, das richtige christliche Verhalten zu sehen, sondern er schaut die Herzen an. Der Mensch schaut, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchen wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten. Wir suchten nicht Ehre von Menschen. Warum? Weil sie Ehre von Gott gesucht haben. Entweder wir suchen Ehre von Menschen, das heißt, wir versuchen Menschen zu beeindrucken, sie uns wohlgesinnt, wohlgesonnen zu stimmen, sie so zu manipulieren, dass sie nett sind zu uns. Entweder wir tun das oder wir haben ein Herz und wir tun es vor und für Gott. Und wir können in diesen Dingen drin sein, in Schmeichelei, in Menschengefälligkeit und haben überhaupt keine Ahnung davon. Aber wenn wir uns anstrengen, suchen und graben und forschen und diesen Gott kennenlernen wollen, der die Herzen prüft, dann wird das Licht scheinen und wir werden sehen, dass manche Motive keinen Bestand haben. Und dann geht es eine Etage tiefer in Wahrhaftigkeit und in Klarheit und Eindeutigkeit. Vielleicht eines der größten Probleme, die wir haben, als Volk Gottes ist Menschengefälligkeit. Und Menschengefälligkeit wird nur überwunden, wenn wir den kennenlernen, der die Herzen prüft. Ja. Menschenfurcht ist ja nicht, man hat Angst vor Menschen, sondern man hat ein Herz auf Menschen ausgerichtet und möchte, dass sie uns wohlgesonnen sind. Das ist Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Es ist nicht, oh, da kommt ein Mensch, ich habe Angst. Ja. Sondern es ist eine Herzensausrichtung. Und das ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Deswegen ist Gottesfurcht auch nicht, oh, da ist Gott, ich habe Angst, sondern ich will ihm gefallen. Ich will seine Zustimmung haben. Ich will seine Beglaubigung haben auf meinem Leben. Halleluja. Halleluja. Johannes 12, sein markantes Beispiel von dieser verkehrten Haltung. Vers 42. Es glaubten viele von den Obersten an ihn, also an Jesus. Das heißt, sie glaubten, dass er der Messias sei. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, auf dass sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Und wenn du die Schrift kennst, dann weißt du, dass es vorher eine Schriftstelle gibt, wo sagt, sie haben schon beschlossen, wer Jesus als Messias bekennt, wird ausgeschlossen. Also was war ihr oberstes Ziel? Nicht Gott zu gefallen. Das oberste Ziel war, Teil der Synagoge zu bleiben. Das war ihr Lebensziel. Und alles wurde dem Untergeordnet. Sie wussten, dass Jesus der Messias ist, aber sie haben es nicht bekannt. Warum? Um unangenehme Nachteile zu vermeiden. Wer die Geschichte kennt, die Hintergründe kennt, wie diese unsägliche, fluchbeladene Berliner Erklärung zustande gekommen ist, der sieht als Fazit Menschengefälligkeit. Nicht theologische Erkenntnisse, nicht ein Verständnis vom Wort über den Heiligen Geist und über Sprachengebet, sondern religiöse Festungen und Voreingenommenheit. Und die Chefs haben gesagt, von vornherein, die da eingeladen haben zu dieser Konferenz, wo 70, 80 geistliche führende Leiter sich versammelt haben damals in Berlin: Wir werden mit diesem Zungengeist, mit dieser Zungenbewegung einen Schnitt machen, wir werden uns davon distanzieren. Jemand fragt, ja, warum habt ihr Jonathan Paul nicht eingeladen? Das war der, der ein wunderbares Werk damals in Mülheim hatte. Tausende von Menschen kamen zusammen, haben gebetet für Erweckung. Viele, viele haben sich bekehrt während des Gebets für Erweckung. Da waren auch gar nicht, sie waren nur Gebetsversammlungen. Und Leute haben sich bekehrt, Leute wurden geheilt. Und er war dann der Buhmann und er war das Aushängeschild dieser sogenannten Zungenbewegung. Und jemand fragt, ja, warum haben wir in dieser Konferenz eigentlich den Jonathan Paul nicht eingeladen? Ja, dann würden wir es nie schaffen, uns von ihm zu trennen. Mit anderen Worten, die Trennung war beschlossen, bevor überhaupt irgendwas zu Papier gebracht wurde. Und jemand, der Augenzeuge war, beschreibt, dass da viele waren, die im Herzen glaubten, Jonathan Paul ist ein echter Mann Gottes und das ist keine Irrlehre und das ist kein böser Geist. Aber sie haben sich nicht getraut, weil maßgebliche Chefs schon die Linie vorgegeben haben. Etwas Ähnliches hat sich in unserer Gesellschaft abgespielt in der vergangenen Corona-Krise. Einige haben Maßnahmen oder haben Meinungen vorgegeben und andere, die damit nicht übereingestimmt haben, haben sich nicht getraut zu sagen, was sie denken, wegen der Konsequenzen. Jetzt nach und nach kommen ein paar aus der Deckung, aber 3 Jahre zu spät. Und all das, was die Skeptiker am Anfang gesagt haben, es bewahrheitet sich ein Ding nach dem anderen. Das ist nur ein Abklatsch, aber das passiert auch in der Gemeinde. Und ich kenne Pastoren, die mir ihr Herz ausschütten in ihrer Bewegung, dass sie nicht einverstanden sind mit dem Ökumene-Schmusekurs. Und sie reden mit mir und sie teilen meine Argumente und sie stimmen zu. Aber dann haben sie Pastorenkonferenz und keiner kriegt den Mund auf. Dabei steht nur auf dem Spiel, dass sie geächtet werden. Weiter nichts? Weiter nichts? Hey, wenn ich Diener Gottes bin, ist doch egal, was die anderen sagen. Gott hat mich gerufen zum Dienst. Ich werde immer einen Platz zum Dienst haben. Wenn ich in dieser Bewegung, dann in der nächsten. Das spielt doch alles keine Rolle, wenn wir auf Gott ausgerichtet sind. Menschengefälligkeit ist so ein Problem. Und ich glaube, dass es eines der beliebtesten Einfallstore ist für den religiösen Geist. Und der religiöse Geist führt zu einer Frömmigkeit, die nicht im Wort gegründet ist, die nicht klar ist, die nicht messerscharf ist, wo nicht Seele und Geist getrennt wird, sondern alles vermanscht wird und vermengt wird, wo es keine Klarheit mehr gibt, wo es einen falschen Jesus gibt und wo es ein falsches Evangelium gibt. Da führt der religiöse Geist hin. Und viele sind auf diesem Weg. Aber wenn wir die Furcht des Herrn haben, dann durchschauen wir das und sagen, wir sind nicht Teil von dem, sondern wir wollen Gott treu sein. Wir wollen ihn ehren. Halleluja. Oh, Halleluja. Kolosser 3, 22, ihr Knechte, gehorcht in allen Dingen euren leiblichen Herrn, nicht mit Augendienerei. Was für ein schönes Wort. Augendienerei heißt, etwas zu tun, um gesehen zu werden. Und so wird es dann auch erklärt, Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt eures Herzens. Was immer ihr tut, jetzt wird erklärt, was Einfalt des Herzens ist. Sogar wenn du nicht Griechisch kannst oder zu faul bist, ein griechisches Lexikon, das auf Deutsch geschrieben ist, zu lesen, kannst du verstehen, was Einfalt bedeutet. Einfalt ist nicht, wie man früher dieses Wort oder wie man jetzt dieses Wort benutzt, der ist ein bisschen einfältig, das heißt also, sein Intelligenzquotient ist mehr im unteren Bereich. Nein, Einfalt bedeutet etwas ganz, ganz anderes. Und hier wird es erklärt, in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangt, so dient dem Herrn Christus. Lass uns noch zu 2. Korinther Kapitel 11 gehen und da finden wir noch einmal dieses wichtige Wort Einfalt. Und wir haben jetzt gesehen, Einfalt des Herzens ist nichts anderes als Furcht des Herrn. Und vielen ist nicht bewusst, wie umkämpft diese Herzenshaltung ist und dass es dem Feind darum geht. So, lass uns lesen, 2. Korinther Kapitel 11. Fange ich mit Vers 2 an. Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Der Angriff des Teufels bezieht sich auf dein Herz, nicht auf dein Tun. Auf dein Herz. Und was will er dort? Er will die Einfalt des Herzens rauben. Er will dich rausführen aus dieser Einfalt gegenüber Christus. Und dieses griechische Wort Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist die Einfalt des Herzens. Dieselbe Schriftstelle hatten wir eben schon, und dasselbe Wort in Kolosser 3. Einfalt des Herzens für den Herrn und nicht für Menschen. Und das ist das eigentliche Ziel und das macht den Unterschied nachher zwischen Hure und Braut. Die Hure redet viel von Liebe, von Gott, von Jesus und von Einheit und von all diesen Dingen. Aber das Herz ist nicht auf Gott gerichtet, sondern das Herz ist auf Menschen gerichtet. Politischen Einfluss, Geld, Macht und so weiter zu bekommen, aber nicht um Gott zu gefallen. Und die Angriffe Satans in deinem Leben, in meinem Leben, gehen in erster Linie um dein Herz. Sodass du dann irgendwann nicht mehr aufpasst und irgendwann anfängst, Kompromisse zu akzeptieren, die du früher verabscheut hast. Und du anfängst, Dinge in deinem Leben zu tolerieren, von denen du vom Wort her mit dem Verstand immer noch weißt, Gott toleriert sie nicht. Aber du kriegst interessante Ideen, warum in deinem Falle das alles okay ist und warum das man nicht so wörtlich nehmen muss und warum man das nicht so eng sehen muss und warum man nicht religiös und fromm sein muss. Wir können eine Menge aus dem Verstand mit frommem Vokabular rechtfertigen. Und Gott bewahre uns davor und lass uns ehrlich sein und aufrichtig. Und was Gott hasst, wollen wir auch lernen zu hassen. Und was er liebt, wollen wir lernen zu lieben. Das ist unsere Aufgabe, unser Herz zu bewahren. Sprüche 4, 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn daraus kommt dein Leben. Dein Leben morgen, dein Leben in 20 Jahren kommt aus deinem Herzen heute. Und wenn dein Herz korrupt ist, wenn dein Herz nicht aufrichtig ist, wenn dein Herz sagt, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber wie viele Frauen habe ich getroffen, die in Torschlusspanik sind und dann sagen sie lieber einen Ungläubigen als gar keinen und sie werden gewarnt. Und sie wissen, es ist nicht schriftgemäß, als Gläubige einen Ungläubigen zu heiraten. Aber in ihrem Fall ist alles anders und Gott hat ja gesprochen, er wird sich dann bekehren. Wie viele Geschichten habe ich gehört in dieser Art? Und 15 Jahre später sind sie in der Seelsorge und heulen sich die Augen aus, was für ein Monster sie geheiratet haben und bereuen das alles. Man kann sich viel schönreden, man kann sich viel irgendwie zurechtlegen, man kann sich viele Argumente irgendwie bringen, sogar charismatisch, prophetisch. Der Herr hat zu mir gesprochen, ja, er ist noch nicht gläubig, das stimmt, da hast du recht, aber er wird sich bekehren. Ich sage dann, sei fair. Gib ihm Gelegenheit, bete für ihn und warte, bis er sich bekehrt und bis er die ersten ein, zwei Jahre in Jüngerschaft gemacht hat. Und dann kommt wieder und dann reden wir über eine mögliche Heirat. Und ich sage, ja, Gott wird das schon alles machen. Hallo, hallo. Du startest mit einem Kompromiss und es wird ein Desaster werden. Das ist so, so, so wahrscheinlich. Und Gott möchte uns bewahren. Deswegen ist er nicht streng, sondern gütig, wenn er uns klare Leitlinien gibt und sagt, das ist mein Wille und das ist nicht mein Wille. Und wer versuchen nicht, sein Wort zu verwässern. Ich weiß, es steht geschrieben, aber. Dieses Aber muss weg. Mindestens das Bär. Und das A lässt du stehen, dann machst du einen Amen draus und dann ist gut. Aber der Bär muss weg. Gottes Wort ist die Wahrheit, es ist gültig, es ist gesegnet, es ist bestätigt, es wird immer Segen freisetzen. Amen. So. Das war der erste Teil. Jetzt soll eine kleine Pause sein. Ich weiß noch nicht, wie lange, aber du wirst das sicherlich wissen. Okay. Nachdem wir nun ein bisschen das Wesen der Furcht des Herrn erkundet haben vom Worte Gottes, gehe ich jetzt ganz geschickt vor und spreche jetzt erstmal von den Segnungen der Furcht des Herrn. Bevor ich darüber spreche, was es uns kostet, erstmal die Segnungen. Das ist dann leichter für uns, dass wir sagen, okay, diese Segnung will ich haben, egal was es kostet, das brauche ich. So, das nur zur Erklärung, warum ich so vorgehe. Also jetzt schauen wir uns die Segnungen der Furcht des Herrn an. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Verordnungen des Herrn sind wahrhaft, allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet und wer sie beobachtet, dem wird reicher Lohn. Wir sehen hier auch den Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn und die Verordnungen, die Anweisungen, die Ordnungen Gottes. Da ist ein direkter Zusammenhang. Es gibt keine Furcht des Herrn ohne eine Hingabe an seine Gebote. Das werden wir dann später uns noch ein bisschen mehr anschauen. Also, wer sie beobachtet, dem wird reicher Lohn. Paulus sagt es im Neuen Testament so, 1. Timotheus 4, Vers 8, die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, indem sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also Furcht des Herrn ist nicht nur was jetzt für die nächsten Jahrzehnte hier auf der Erde, auch für unser zukünftiges Leben. Die Furcht des Herrn wird immer uns begleiten und das wird das Zentrum unserer Beziehung zum Herrn sein. Und sie ist nützlich. Psalm 25, Vers 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er, also der Herr, lehrt ihn den Weg, den er erwählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten, und seinen Bund tut er ihnen kund. Oder vertraute Besprechungen, sagt auch eine Übersetzung. Vertraute Besprechungen hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Das heißt mit den anderen nicht. Wie nah möchtest du dem Herrn? Möchtest du vertraute Besprechungen haben? Möchtest du von ihm, aus seinem Mund, Weisheiten bekommen für dich und für andere? Dann ist Furcht des Herrn genau das, was du suchst. Und durch die Furcht des Herrn werden wir gelehrt und kommen in die Wege Gottes hinein. Ich glaube, bis jetzt, bei dem jetzigen geistlichen Zustand des Volkes Gottes, so ganz grob im Allgemeinen, ich schätze mal, das kann ich nicht belegen, statistisch schon gar nicht, das ist nur ein Gefühl, ich schätze mal, dass weit mehr als 85% der Gläubigen, bleiben wir nur bei pfingstlich charismatisch, nicht ihre Berufung kennen und nicht in ihrer Berufung leben. Davon bin ich fest überzeugt. Und das liegt eben an diesem Mangel der Furcht des Herrn und dass wir unser Leben mit Nichtigkeiten verschwenden und dass wir nie begreifen, dafür bin ich eigentlich gemacht hier auf der Erde. Das ist der Auftrag Gottes, das ist der Plan Gottes und das sind die Segnungen Gottes, die Gott versprochen hat, mir zu geben, mich zu unterstützen, um in seinem Plan zu laufen und meine Bestimmung zu erfüllen. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist hochaktuell. Das ist gar nicht Psalm, sondern das ist Sprüche. Sprüche, ich habe mich hier vertippt, aber es ist, glaube ich, Sprüche 14 noch etwas. Ich schaue es nochmal nach. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch den Kindern eine Zuflucht sein. Starkes Vertrauen. Durch die Furcht des Herrn lernen wir zu ruhen in Gott, in seiner Hand. Jesus hat gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und wenn wir das ernst nehmen, was die Bibel sagt über unsere Zeit und über die kommenden Zeiten, dann wissen wir eins, was wir brauchen, ist Angstfreiheit, Sicherheit, Zuversicht, Geborgenheit inmitten einer chaotischen Welt. Psalm 112 beschreibt die Segnungen des Mannes, der den Herrn fürchtet, der auch so beschrieben wird, der große Freude hat an seinen Geboten. Und eines dieser Segnungen ist dann in Vers 7 und Vers 8, er, der Mann, der den Herrn fürchtet, er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn, beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Das ist vielleicht kurzfristig gesehen eines der wichtigsten und praktischen Segnungen der Furcht des Herrn, die wir brauchen für die kommenden Jahre der Erschütterung. Weil das Ziel des Feindes ist, durch Verunsicherung, durch Erschütterung uns in einen Zustand der Angst zu bringen. Und im Zustand der Angst treffen wir verrückte Entscheidungen, die nicht sinnvoll sind. Ich denke, wir haben das alle gesehen in den letzten 3 Jahren, wozu Menschen fähig sind, wenn sie von Angst getrieben sind und das Denken ausgeschaltet wird und sie auf einmal Dinge tun, die völlig hirnrissig sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben, die ohne irgendeine Basis einfach nur aus dem Gefühl heraus gemacht sind. Du siehst heute noch Menschen mit Gummihandschuhen im Supermarkt Obst oder Gemüse betasten. Obwohl es ein Fakt ist, wenn es diesen Virus, der da zirkulieren soll, wenn es den so gibt, es gibt keine Schmierinfektion. Das heißt nicht, der Virus sitzt auf der Banane und ich fasse die Banane an und bums, habe ich den Virus. Das ist dummes Zeug. Sogar die Bundesrepublik selber sagt, dass es so eine Art von Infektion nicht gibt. Aber wenn die Leute in Angst sind, sie machen alles. Ob das vernünftig ist oder nicht, sie können nicht mehr klar denken. Angst fressen Hirn, sagt man. Und genau so ist es. Und deswegen, wir wollen gesunde Entscheidungen treffen, auch in der Krise. Und deswegen brauchen wir diese Sicherheit, wir brauchen diese Angstfreiheit. Und Angst kommt nicht automatisch durch bedrängende Umstände, sondern kommt, wenn unser Herz nicht ruht im Herrn. Jesus sagt, dass wenn diese Endzeitgerichte und Katastrophen eintreffen, wie wird die Reaktion der Ungläubigen sein? Sie werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Lukas 21, 26. Das ist die Reaktion der Ungläubigen. Und das ist verständlich, weil sie keinen Halt haben. Aber was sagt Jesus zu uns? Euer Herz werde nicht bestürzt, werde erschrecke nicht. Und dieses Wort erschrecken bedeutet hin und her geschüttelt. Unser Herz soll nicht hin und her geschüttelt werden. Unser Herz soll fest sein, wie wir es eben gelesen haben. Fest sein, voller Zuversicht. Und das kommt, wenn wir Gott kennen, wenn wir in dieser Furcht des Herrn leben, wenn wir eine Freundschaft mit ihm haben, wenn er unser Schatz ist, wenn er einfach uns nahe ist und er darf uns prägen und er darf unser Herz füllen mit Gewissheiten. Malachi 3,18, ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, hebt eure Häupter empor und wisst, dass eure Erlösung nahe ist. Und ich sage so gerne, in den kommenden Tagen wird man einen Christen auf der Straße erkennen an der Art und Weise, wie er über die Straße geht. Keine Angst in den Augen und erhobenen Hauptes, voller Zuversicht. Nicht getrieben, nicht gescheucht von Angst, nicht gequält, sondern in Freiheit. Und ich glaube, dass das eins der, neben Zeichen und Wundern, eines der mächtigsten Evangelisationswerkzeuge ist, die Gott uns gibt. Angstfreiheit. Und die Leute werden sagen, hey, wie kannst du in diesen Zeiten voller Zuversicht sein? Wieso sehe ich keine Angst in deinen Augen? Und dann können wir das Evangelium predigen und sagen, weil wir einen Schatz haben, weil wir eine Zukunft haben, weil wir wissen, wo wir in 100 Jahren sind. Halleluja. Halleluja. Und das ist dann nicht irgendwie so gemacht, religiös, geschauspielert, sondern das kommt von Herzen, ist total echt. Und die Leute spüren, der hat etwas, was ich nicht habe, was ich aber gerne hätte. Und viele, viele Menschen werden in den kommenden Jahren des Durcheinanders und des Chaos zum Glauben kommen, weil die wahre Gemeinde den Unterschied macht und weil man sehen wird, die dienen Gott und die dienen nicht Gott. Und der Unterschied ist nicht, dass die einen mit einem schwarzen Buch und ernstem Gesicht am Sonntag in die Gemeinde rennen und die anderen gehen auf den Autowaschplatz. Das ist nicht der Unterschied, sondern der Unterschied ist, man sieht, da ist etwas, da ist Leben, da ist Zuversicht, da ist Angstfreiheit. Das ist eines der kostbarsten Dinge. Und die Reichen werden erkennen, diese Angstfreiheit kann man sich nicht kaufen. Das ist ein Geschenk von Gott, wenn wir mit ihm leben, wenn wir ihn kennen und wenn wir wissen, wir sind in seiner Hand. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen, hat Jesus gesagt. Das wird nicht nur ein Bibelvers sein, sondern das wird eine Realität sein. Wie Paulus sagt, nichts kann uns trennen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das zu leben macht den Unterschied und zeigt den Menschen, wer Gott ist. Halleluja. Halleluja. So, das ist eine gewaltige Segnung, die verheißen ist für die, die in der Furcht des Herrn sind. Sprüche 34, nee, das ist bestimmt nicht 34, ich glaube, ich habe mich hier versehen, egal. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Was für eine Verheißung. Gott hat nicht Wohlstand versprochen. Gott hat nicht versprochen, wir werden alle Millionäre. Aber Gott hat versprochen, wir werden keinen Mangel haben. Halleluja. Und wenn du am Ende des Monats 1 Euro übrig hast, dann hast du Überfluss. Halleluja. Keinen Mangel werden die haben, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat? In meiner früheren Bibel, hier habe ich es, glaube ich, noch gar nicht gemacht, aber in meiner frühen Bibel habe ich eine revidierte Ausgabe gemacht. Und da ist dieser Vers, wer hat Lust zum Leben? Und da steht bei mir, ich. Habe ich extra dahinter geschrieben. Ja. Und das heißt, ich lerne die Furcht des Herrn. Ja. Der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen. Hüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor trügerischer Rede. Lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen. Ja, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Halleluja. Nah ist der Herr, denen die zerbrochenen Herzen sind. Aus alledem rettet ihn der Herr. Was für wunderbare Verheißung. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Durch die Furcht des Herrn haben wir das Vorrecht, Gott als unseren Bergungsort kennenzulernen, wo wir im Frieden sind, wo wir gelassen sind, wo wir in totaler Sicherheit sind. Denkt an Elisa. Ja? Der Knecht geht aus dem Zelt morgens und sieht, wir sind umzingelt. Feindliche Armeen ringsum, es gibt kein Entkommen mehr. Überall haben sie uns umzingelt. Und Elisa ist ganz ruhig. Und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, lass ihn sehen, was ich sehe. Und was hat er gesehen? Er hat nicht nur die Feinde gesehen, er hat die Armee Gottes gesehen, die in einer Leichtigkeit die Feinde alle vertilgen kann. Und das ist der Unterschied. Deswegen war Elisa entspannt und Elisas Knecht war total in Panik. Oh weh, was sollen wir jetzt tun, schreit er. Und Elisa gibt ihm die Antwort, fürchte dich nicht, das, was du tun sollst, fürchte dich jetzt nicht. Und wie kann er das erreichen, sich nicht zu fürchten? Zu sehen, was der Mann Gottes sieht. Zu sehen, die wahren geistigen Verhältnisse. Nicht nur die Herausforderung zu sehen, nicht nur die Feinde zu sehen, sondern die Antwort Gottes. Und das Ergebnis zu sehen. Es ist keine Gefahr. Wir sind in Sicherheit, weil der Herr da ist. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Halleluja. Und das hat Elisa tatsächlich so gesehen. Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sprüche 9, Vers 10. Oh, wie dringend brauchen wir Weisheit. Und die Gemeinde braucht Weisheit. Und hör mal was, und das beziehe ich auf die Gemeinde. Nicht nur dein Lebenshaus, so kannst du es auch beziehen, aber ich beziehe es in erster Linie auf Gemeinde, weil ich eine Vision habe, ein Ziel habe vom Herrn, die herrliche Gemeinde. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Verstand wird es befestigt. Durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Und natürlich, Weisheit ist die Weisheit Gottes. Und die ist in scharfem Kontrast zur Menschenweisheit. Wenn du das mal studierst, wie Paulus diesen Kontrast zeigt, gerade in 1. Korinther 1 bis 3, zwischen der Menschenweisheit und der Weisheit Gottes. Und vieles, was heute im christlichen Lager uns als Weisheit verkauft wird, ist Menschenweisheit und hat mit Gottes Weisheit überhaupt nichts zu tun. Die menschliche Weisheit ist nicht eine Ergänzung zur Weisheit Gottes, sondern sie ist in Feindschaft. Paulus sagt, durch die menschliche Weisheit wird das Kreuz zunichte. Es gibt eine Art von Verkündigung, die bringt die Zuhörer nicht in Kontakt mit der Realität des Kreuzes. Und wenn das Kreuz nicht zuschlagen darf und Gottes Gericht üben kann über alles Böse und Falsche und Alte und über das Fleisch, dann sind wir mitten in einem Durcheinander. Und wir haben fromme Begriffe, aber die Kräfte und die Prinzipien und die Ideen, die uns leiten, sind immer noch die der Welt. Und so viele Probleme sind einfach da, weil es so viel menschliche Weisheit gibt. Menschliche Weisheit, die dann als Liebe verkauft wird, die dann als göttlicher Rat verkauft wird. Und es ist doch nicht das Wort Gottes. Und da könnte man so viele Beispiele nehmen, wo man denkt, sag mal, schon mal ins Wort geguckt, schon mal nachgeguckt, wie Gott Dinge machen würde. Ich kriege einen Brief, Leute beschweren sich und sagen, wir haben bei uns in der Gemeinde einen Lobpreisleiter, der ist sowas von ungesalbt, der kann nicht mal singen. Es ist eine Qual, sich das anzutun, jeden Sonntag. Es ist eine Qual, wir leiden. Wir sind nicht Rebellen, aber wir leiden einfach. Wir sind zum Pastor gegangen und haben gesagt, siehst du nicht, dass der am falschen Platz ist? Und der Pastor sagt, ja, aber er braucht Heilung, er braucht Wiederherstellung, er ist so verletzt, er braucht jetzt Wertschätzung und Anerkennung und darum habe ich ihm diesen Platz des Dienstes gegeben. Hallo, was ist das für eine Weisheit? Vordergründig Liebe, aber was für eine Liebe? Eine Liebe ohne Weisheit, ohne Klarheit. Dienst ist kein Platz der Therapie. Erst kommt Therapie und dann kommt Dienst. Und bitte nicht andersrum. Und der Platz des Dienstes ist nicht ein Therapieplatz. Man kann einen Menschen anders herausführen aus Minderwertigkeit und Ablehnung und mangelndem Selbstwert, als dass man ihm einen wichtigen Posten in der Gemeinde gibt. Was ist das für eine Idee? Und das nennt sich Weisheit. Und da könnte man so viele Beispiele anführen, wo einfach nach menschlicher Weisheit gehandelt wird und gebaut wird. Und man denkt, oh lieber Himmel, Herr, erbarme dich. Öffne uns die Augen, deine Wege kennenzulernen, zu verstehen, wie du Dinge gebaut haben willst. Das ganze Chaos von Israel nach der glorreichen Errettung aus Ägypten war, dass sie Gottes Wege nicht erkannt haben. Immer gehen sie irre mit dem Herzen, sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie wussten nicht, was Gott wollte. Sie dachten, es geht um den Segen, es geht um das gelobte Land. Aber für Gott ging es um den ersten Platz zu haben, ein Herz, das ihn fürchtet, ein Herz, das wirklich auf ihn ausgerichtet ist und für seine Ehre leben will. Gott hat so deutlich gesprochen, ich habe euch herausgeholt aus Ägypten, damit ihr mir ein Volk seid, für mich, zu meiner Ehre. Ich habe euch zu mir gebracht. Sie haben das gehört und sie haben immer nur gedacht, gelobtes Land, Milch und Honig, Segen und Überfluss und Prosperity, das war ihr Ziel, ja. Dass es um Gott geht, das kam ihnen gar nicht in Sinn. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt, weil sie nicht in der Weisheit Gottes lebten, weil sie kein Herz hatten, Gott zu fürchten. Ich kenne eine tragische Situation, wo viele, viele Gläubige ihr letztes Geld verloren haben, weil sie einem Pastor vertraut haben, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich vermehre euer Geld. Und sie haben ihm ihr Geld anvertraut. Und er hat ein illegales Schneeballsystem gemacht. Und am Ende natürlich, wie jedes Schneeballsystem, kollabiert das ganze Ding. Und viele Menschen haben alles verloren. Sogar Menschen haben sich umgebracht, weil sie sich noch Geld geliehen haben von anderen, um zu erleben, dass ihr Geld vermehrt wird. Statt das Wort zu kennen, statt zu wissen, die reich werden wollen, fall in viele Versuchungen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir motiviert sind, von dem Verlangen reich werden zu wollen, sind wir schon auf dem falschen Dampfer. Das ist nicht die Motivation eines Kindes Gottes, sondern unsere Motivation soll sein, Gott zu fürchten. So viele Beispiele von menschlicher Weisheit. Es hört sich gut an, es hört sich nach Segen an, aber es ist nicht Gott. Und es wird Zeit, dass wir Gott wirklich kennenlernen, dass wir seine Wege kennenlernen. Wie dringend brauchen wir Weisheit. Und Paulus warnt uns und er gibt diese schockierende Information, dass es zwei Sorten von Glauben gibt. Es gibt Glauben aus menschlicher Weisheit und es gibt Glauben aus der Kraft Gottes, aus dem Wort Gottes. Und die sind nicht kompatibel, die sind in Feindschaft zueinander. Meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, sagt Paulus, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Also es gibt ein Fake, es gibt ein Imitat, es gibt einen Glauben, der beruht auf Menschenweisheit. Und wenn du Menschenweisheit nicht von Gottes Weisheit unterscheiden kannst, dann bist du in großen Problemen. Unser Glaube soll auf Gottes Kraft, auf dem Wort Gottes beruhen und auf nichts anderem. Ich hatte das Vergnügen, damals habe ich es nicht als Vergnügen gesehen, aber heute sehe ich es als einen großen Schatz an. Die ersten 4 Jahre meines gläubigen Lebens, ich komme aus der Welt, ich weiß von Christsein und von Bibel überhaupt nichts und Gott hat mich errettet in einer Nacht und auf einmal war ich da in einer Baptistengemeinde. Und je länger ich da saß, umso mehr habe ich mich gewundert über Dinge, die da passieren und die da erzählt wurden und die da gedacht wurden. Und ich habe mich gefragt, in der zweiten Gemeinde, dann gab es einen Aufbruch des Heiligen Geistes. Und der drohte dann aus der Jugend überzuschwappen in die Gemeinde und die ganze Gemeinde zu erfassen. Immer mehr mittelalterliche Leute wurden erfüllt vom Heiligen Geist und es gab eine Umschwungsstimmung und da war richtig was im Gang. Und dann kam die Feuerwehr, die geistliche Feuerwehr und hat alles wieder gelöscht. Und ich dachte, okay, das war's, die haben sich entschieden gegen den Heiligen Geist, ich gehe jetzt. Und der Herr sagt, du bleibst. Ich sage, warum? Die Leitung hat sich gegen den Heiligen Geist entschieden, was soll ich hier noch? Und der Herr sagt, hier zeige ich dir, wie es nicht funktioniert. Hier zeige ich dir, wie Menschen in menschlicher Weisheit Gemeinde bauen, aber nicht nach meinen Vorgaben und wie es nicht funktioniert. 4 Jahre, mein Herz hat geblutet. Aber in diesen 4 Jahren habe ich etwas gelernt. Ich habe das Wesen und die Funktionsweise des religiösen Geistes studiert. Und wenn ich heute irgendwo hingehe, ich rieche den sofort, wenn ich schon zur Tür reinkomme, ich rieche den. Aber damals habe ich das nicht verstanden. Ich dachte, es wäre doch besser, ich würde jetzt gehen, aber der Herr sagt, du bleibst. Aber schlussendlich, nach 3,5 Jahren habe ich noch meine Frau da gefunden. Also das war dann doch ein großer Segen, auch im Sichtbaren, Halleluja. Wenn ich gegangen wäre, ich hätte sie nie gefunden, Halleluja. Jakobus geht sogar so weit, dass er da eine Linie zeigt oder ein absteigendes Gefälle in Bezug auf Weisheit, die nicht von Gott ist. Irdisch, seelisch, dämonisch. Und ich glaube, das so zu verstehen, je länger wir in seelischer Weisheit uns bewegen, umso größer ist die Chance, dass es wirklich dämonisch wird, dass wir uns für einen religiösen Geist öffnen. Und die Antwort ist ein Glaube, der gegründet ist auf das Wort Gottes. Wir hatten schon die Schriftstelle, aber ich lese sie wieder, weil sie so herrlich ist. Das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch. Es tätschelt nicht die Oberfläche, es dringt durch. Bis es scheidet, Seele und Geist. Irdische Weisheit kommt aus der Seele, göttliche Weisheit kommt aus dem Geist. Und da muss etwas geschieden werden. In früheren Jahren habe ich mir in Versammlungen immer so das Vergnügen bereitet, so kleine Umfragen zu machen. Ich sage, wer von euch hat schon mal eine solide Botschaft gehört über die Trennung von Seele und Geist? Und da waren vielleicht 100 Leute und dann haben 3, 4 die Hände gehoben. Das heißt, 95% haben noch nie mal gehört von Scheidung von Seele und Geist, geschweige denn, was das überhaupt ist oder in ihrem eigenen Leben erlebt. Das Schwert des Geistes muss durchdringen und es scheidet Seele und Geist. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, welchem wir Rechenschaft zu geben haben. Ich sagte es schon, ich sage es noch einmal. Dieses Bewusstsein, wir werden für das, was wir hier tun, zur Rechenschaft gezogen, ist eine wesentliche Hilfe, um in die Furcht des Herrn hineinzukommen. Dass uns bewusst wird, hey, meine Taten, meine Worte haben Konsequenzen. Und wir wollen wirklich das Wort Gottes, den Herrn Jesus, als Richter kennenlernen. Okay. Sprüche 14, 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Wenn ich wirklich glaube, dass da draußen ein Teufel ist, der es auf mich abgesehen hat, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, der darauf aus ist, mein geistiges Leben zu zerstören. Wenn ich das wirklich glaube und dann auch glaube, ohne Gott bin ich ihm unterlegen. Er hat mehr Ahnung, wie man einen Menschen zur Strecke bringt als ich. Der hat jahrtausende lange Erfahrung und hat Menschen studiert, wie man Menschen zu Fall bringt. Wenn ich das wirklich glaube, dann sage ich, Herr, ich brauche dich. Ich brauche die Furcht des Herrn, um die Fallen des Todes, die er für mich bereitet hat, zu umgehen, zu meiden. Die Furcht des Herrn, eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Oh, was für eine Freude, den Teufel zu demütigen, der da listig Fallen aufbaut auf deinem Weg in der Zukunft und hofft, dass du da langkommst und da reinfällst und er dich fangen kann. Und Gott führt dich einfach drumherum. Und du meidest die Fallen des Teufels, die Fallen des Todes. Und er sitzt in dem Busch und ärgert sich grün und blau, dass du nicht reingetappt bist wie so viele andere, weil Gott dich führt. Möchtest du ein erfolgreiches geistiges Leben haben, den Willen Gottes tun? Dann brauchst du die Furcht des Herrn. Der Teufel ist cleverer als wir. Garantiert. Aber mit dem Herrn werden wir diese Fallen des Todes meiden. Oh, Halleluja. Gestern haben wir über eine wichtige Falle des Todes gesprochen, über sexuelle Unreinheit. Es gibt noch manche andere, aber das ist so eine der prominenten. Und wenn wir den Herrn haben, dann haben wir durch die Furcht des Herrn Sieg über Sünde und Sieg über Versuchungen. Das ist einer der gewaltigsten Segnungen. Lesen wir nochmal Jeremia 32. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Ich werde meine Furcht in ihr Herz geben. Und jetzt, okay, wofür? Dass sie nicht von mir weichen sollen. Durch die Furcht des Herrn weiche ich nicht vom Herrn. Durch die Furcht des Herrn bleibe ich mit ihm verbunden und bleibe in seinen Wegen und lass mich da nicht herausziehen. Halleluja. Dasselbe findest du im 5. Mose 17. Und ich nehme mal nur hier. Na komm, lesen wir das Ganze hier erstmal. Da ist das Gesetz vom zukünftigen König und er soll sich eine Abschrift des Gesetzes machen, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens. Auf dass er lerne, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte des Gesetzes und diese Satzung beobachtet und sie tut, damit sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und nicht abweiche, da haben wir es wieder, durch das Wort Gottes. Und es vermischt sich schon ein bisschen, die Segnungen und auch die Bedingungen. Durch das Wort Gottes lernen wir, den Herrn zu fürchten. Die Betonung liegt auf Lernen. So ist es nicht die Frage, wenn wir hier jetzt hören, was ist Furcht des Herrn? Habe ich es nicht? Sondern ich kann es lernen. Selbst wenn wir nichts davon haben, wir können es lernen. Wir können die Furcht des Herrn lernen. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch sehr zuversichtlich. Nicht, hast du es? Leider nicht. Pech gehabt. Nein, du hast es nicht. Also sagst du, ich werde es aber bekommen. Ich werde es lernen. Ich werde herausfinden, was die Bedingungen sind. Und ich werde die Bedingungen erfüllen und Gott wird mir helfen. Und ich werde lernen, Gott zu fürchten. Und als Folge davon werde ich nicht abweichen. Also sprich, gehorsam durch die Furcht des Herrn. Sprüche 2, Vers 11 und 12. Und wir werden uns das später noch in der dritten Einheit dann anschauen, Sprüche Kapitel 2, um die Bedingungen zu studieren. Aber hier jetzt mal die Segnungen. Besonnenheit wird über dich wachen. Verständnis dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg. Was für ein Geschenk. Da ist die Situation der Versuchung und du hast die Möglichkeit, das Richtige oder das Falsche zu wählen. Und dann bist du nicht alleine und vor allen Dingen, es geht nicht in einem rasenden Tempo und ehe du dich versiehst, hast du schon die falsche Entscheidung getroffen, sondern Besonnenheit wacht über dir. Ich nenne das Slow-Motion-Gnade, Zeitlupen-Gnade. Wir können so in Gemeinschaft sein mit dem Heiligen Geist, wenn die Versuchung ist, nicht wie früher, bevor wir überhaupt Gedanken gefasst haben, haben wir schon die falsche Entscheidung getroffen, sondern wir sehen es und der Heilige Geist ist da und er wacht über uns und er sagt uns, schau mal da, da ist jetzt die Möglichkeit, sich so zu entscheiden und so zu entscheiden. Und wenn du dich so entscheidest, wird das dabei rauskommen. Wenn du dich so entscheidest, wird das dabei rauskommen. Was möchtest du? Was soll das Endergebnis sein? Jetzt triff eine gesunde Wahl. Der Geist der Besonnenheit wacht über dir und du triffst Entscheidungen, die gesegnet sind, die Gott bestätigen kann. Nicht irgendwelche dummen Entscheidungen aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus, ohne Verstand, ohne Nachdenken, ohne Wort Gottes, einfach so aus dem Affekt heraus, sondern du weißt ganz genau, das ist der Wille Gottes und ich tue das und ich bin imstande, das Richtige zu wählen. Und das alles passiert in einer kurzen Situation und du hast genügend Zeit, dir bewusst zu machen, weil der Heilige Geist da ist und er berät dich. Besonnenheit wacht über dir. Wie viele Male haben wir unbesonnen geredet, einander verletzt, auch in der Ehe, und sagen Dinge, die wir besser nicht gesagt hätten und richten Zerstörung an, richten Verletzungen an, weil wir unbesonnen reden, einfach aus dem Gefühl heraus irgendwas sagen, was wir gar nicht so meinen, was aber heftige Auswirkungen hat. Wie gesegnet wäre das, wenn wir Besonnenheit hätten und bevor irgendwas zerstörerisch aus unserem Mund kommt, wir wissen, hey, halt deine Klappe. Das ist jetzt alles andere als hilfreich. Halt deinen Mund. Und du redest nicht Gefühle, sondern du redest das, was hilfreich ist, was heilsam ist, was aufbaut, was ermutigt, was zusammenführt, statt zu trennen. Oh, wie sehr brauchen wir Besonnenheit. Und das ist uns verheißen. Als Furcht, Segen der Furcht des Herrn. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Noch einmal eine Beschreibung, ganz, ganz wichtige Beschreibung. Stolz und Übermut, schlechten Wandel, verdrehtes Maul hasse ich. Und weißt du, Hass ist eine starke Kraft, die dich motiviert, das zu meiden, was du hast. Wenn du etwas hast, du bist nicht so leicht in Versuchung zu bringen, das zu nehmen, das zu akzeptieren, sondern wenn du etwas hast, du machst einen großen Bogen darum. Wow, was für ein Segen, wenn wir lernen durch den Heiligen Geist zu hassen, was er hasst und zu lieben, was er liebt. Gestern der Bruder hier nach meiner Botschaft hat es beschrieben, ja, dass er auf einmal gesehen hat, ja, nachdem er vom Herrn herausgeführt wurde aus dieser Sucht nach dem Unreinen, ja, dann wurde es ihm angeboten und er stellt verwundert fest, er hat noch nicht einmal mehr Verlangen danach. Könnt ihr euch erinnern, die ihr da wart gestern Abend? Ja. Das ist genau das. Unser Geschmack wird verändert, unsere Werte werden verändert, unser inneres Empfinden, ja, da ist nicht mehr die Lust nach dem Leckeren, es ist zwar verboten, aber total lecker, ja, sondern zu sehen, das ist nur ein Zuckerguss über einer giftigen Pille. Und ich bin nicht vom Zuckerguss beeindruckt, sondern ich weiß, da drin ist Gift und ich liebe mich zu sehr, als dass ich dieses Gift nochmal testen würde. Besonnenheit wacht über uns. Wir hassen das Böse und das, was wir hassen, das meiden wir. Halleluja. Hebräer 1, Vers 9, wieder Jesus. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Halleluja. Darum hat dein Gott dich mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Genossen. Jesus ist ein hassender Gott. Für manche Gläubige ein Schock. Aber das ist, was die Bibel sagt. Er hat nicht nur Liebe, sondern seine Liebe ist echt. Und die Echtheit besteht darin, dass er das, was die Liebe stört und zerstört, hasst. Das ist seine Liebe. Er ist nicht neutral. Er ist kein Pazifist. Jesus ist kein Pazifist. Ja? Er sagt, ich werde kommen und Krieg führen. Ja? Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, nicht Frieden zu bringen, das Schwert. Ja, wie passt das zusammen? Wie kann der Friedefürst sein, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Ganz einfach. Erst kommt das Schwert. Durch unser Herz, durch unsere Gemeinde, durch unsere Beziehungen, das Schwert dringt durch, trennt Seele und Geist. Und wenn das Schwert, das Wort des Gottes, sein Werk getan hat, dann ist Frieden da. Aber das ist nicht ein angestrengter, gemachter Frieden, ja, wo wir so irgendwie für anderthalb Stunden am Sonntagmorgen irgendwie versuchen, friedlich beieinander zu sein, ohne größere Eruptionen und Konflikte. Ja. Und bei manchen muss deswegen der Gottesdienst zu kurz sein, weil das so anstrengend ist, die Konflikte alle unten zu halten. Ja. Wo so viel Unausgesprochenes, so viel Ungeklärtes ist, so viel Zorn, so viel Anklage, so viel Unversöhnlichkeit, ja. Aber wenn das Schwert Gottes durch unser Herz geht und wir in tiefe Buße geführt werden, dann sind wir frei. Halleluja. Und dann kommt Frieden. Dann haben wir Frieden mit Gott. Und wenn wir Frieden mit Gott haben, können wir Frieden miteinander haben. Halleluja. Das ist die Reihenfolge. Und das ist, wie der Friedefürst sein Reich aufbauen wird durch das Schwert. Alles, was da nicht reingehört, wird ans Licht gebracht und aussortiert werden. Das ist das Werk des Herrn. Das scharfe Schwert geht durch unser Herz hindurch. Und manche haben noch nie im Leben gebetet, Herr, lass das scharfe Schwert durch mein Herz gehen. Und sie sind immer noch auf der Ebene der Seele und kennen diesen Gott nicht, der mit scharfem Schwert kommt. So, Jesus hasst Ungerechtigkeit und er liebt Gerechtigkeit. Und wir sind ja seine Nachfolger. Und deswegen sollen wir das auch lernen. Wir sind seine Nachfolger. Wir sollen lernen, das Böse zu hassen. Ja. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse. Hangt dem Guten an. Früher habe ich nie verstanden, was der Zusammenhang ist. Ich dachte, Paulus redet von zwei Dingen. Er redet von der Liebe und dann redet er vom Hass auf das Böse. Nein, nein. Dieses Wort ungeheuchelt wäre vielleicht an dieser Stelle besser übersetzt mit unverfälscht. Die Liebe sei unverfälscht. Und wie wird die Liebe unverfälscht? Indem wir das Böse hassen. Und da ist so viel seelische, falsche Liebe im Volke Gottes, wo wir tolerant sind gegenüber dem Täter und hart und unbarmherzig gegenüber dem Opfer, wo wir alles verdrehen. Und wenn wir eine Liebe haben, die das Böse auch hasst, dann ist die Liebe echt und unverfälscht. Halleluja. Und dieses Wort bedeutet, wir sollen vollends verabscheuen, etwas hassen, etwas entschieden ablehnen. Psalm 97, Vers 10, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Und dieser Hass ist es auf das Böse, der uns bewahrt in der Situation der Versuchung, wo wir bleiben in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wie es Jakobus sagt, wir werden von unserer Lust fortgezogen. Das spielt keine Rolle, ob das die Lust ist, die du empfindest, wenn du andere niedrig machst und lästerst und verachtest, schlecht über die redet, oder ob das die Lust ist, wie gestern eben Pornos zu gucken oder irgendwelche andere Lust, andere zu drangsalieren und dich zu rächen. Sünde bringt immer Lust. Das ist das Gefährliche. Darum ist es so schwierig, mit Sünde umzugehen. Solange wir lustorientiert sind und sagen, ich tue das, wonach ich Spaß habe, was mir Spaß macht, was mich gut fühlen lässt, werden wir keinen Sieg haben. Aber wenn wir durchschauen und wenn wir sehen, was das Wesen ist, dass da nur ein Zuckerguss ist über einem Gift, ja, dann können wir, wie Jakobus das sagt, dann können wir bleiben in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir werden nicht mehr fortgezogen. Wir werden von unserer eigenen Lust fortgezogen, sagt Jakobus 1. Fortgezogen. Fort von was? Fort von der Einheit mit Christus, von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir bekommen diese Besonnenheit und wir bleiben in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wir werden gewarnt vor den Fallen des Todes und lernen, Versuchungen zu widerstehen, bevor wir reingetappt sind. Es ist wunderbar und es ist eine fantastische Botschaft. Wenn du gefallen bist und du tust Buße, du erkennst an, es war verkehrt, du hast Vergebung, keine Verdammnis. Gott macht dir keine Vorhaltung, Gott stößt dich nicht weg. Er sagt nicht, jetzt mach mir mal Liebesentzug für 4 Wochen, bis du gelernt hast aus deiner Situation. Nein, Gott stößt uns nicht fort, er macht keine Anklagen. Und wann immer wir gefallen sind, wir sollen in die Arme des Vaters uns werfen und ich brauche mehr deine Liebe, ich brauche dich. Aber es gibt etwas Besseres, als immer wieder zu fallen und immer wieder aufzustehen und die Gnade der Vergebung zu bekommen. Es gibt eine Gnade zu herrschen und das ist so viel besser, so viel besser. So, wenn wir die erste Stufe der Gnade erklommen haben und wir erlauben nicht mehr, dass unsere Sünde uns wegzieht vom Herrn, sondern gerade wenn wir gefallen sind, wir werfen uns in die Arme des Vaters. Denk an den verlorenen Sohn. Das ist ein schönes Bild. Das hat Jesus uns gegeben. Der kommt von den Schweinen. Aber er ist zur Besinnung gekommen und er sagt, es war verkehrt. Ich habe gesündigt gegen Gott und gegen meinen Vater. So, das ist Buße. Und was dann? Der Vater nimmt ihn in die Arme. Er hält ihn nicht auf Distanz. Er sagt nicht, das habe ich dir damals schon gesagt, dass das nicht funktioniert. Du nimmst das Erbe und verprasst es. Du wirst bei den Schweinen enden. Ich habe es dir gesagt, ich habe dich gewarnt und du hast nicht gehört. Und jetzt geh in die Ecke und schäm dich. Nein. Was war der Unterschied? Die Haltung der Buße, die Haltung der Einsicht, die Haltung der Reue, die Haltung der Wahrhaftigkeit. Ich habe gesündigt, es war verkehrt, ohne Entschuldigung, Punkt. Und der Vater sagt, komm her, mein Junge. Und umarmt den Sohn, der von den Schweinen kommt. Ich weiß nicht, wer von euch Erfahrungen hat mit Landwirtschaft oder mit Schweinen. Schweine stinken bestialisch, es sticht in der Nase. Es ist wirklich ein Gestank, der sticht und der ist schwer wieder rauszukriegen. Ich war einmal in Dänemark in Urlaub und dem das Ferienhaus gehörte, war der Bauer nebenan und er war ein Schweinebauer. Und er war so stolz auf seine Schweine und irgendwann musste ich kommen mit meinen kleinen Kindern und mir die Schweine angucken. Und er hatte einen riesigen Stall nach dem anderen und er war nicht zufrieden, bis wir das letzte Schwein gesehen haben. Wir mussten durch alle Hallen durchgehen, obwohl jedes Schwein für mich gleich aussah, aber wir mussten da durchgehen. Wir sind nur durchgegangen. Wir haben uns nicht einmal ins Stroh gelegt, wir haben nicht ein Schwein auf den Arm genommen, wir haben keine gestreichelt und gekuschelt, wir sind nur durch den Stall durchgegangen. Und als wir fertig waren und kommen wieder zurück, meine Frau war im Ferienhaus geblieben, wir kamen ins Haus und sie schreit sofort in die Dusche. So stinkend und penetrant ist Schweinegestank. Jetzt stell dir mal vor, das Herz des Vaters, der nimmt diesen Jungen in den Arm und freut sich, er war tot und er ist wieder da, er ist wieder lebendig geworden. Keine Vorhaltung, keine Distanz. Wenn du denkst, du hast gesündigt, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen, das ist der Teufel, das ist ein religiöser Geist. Gerade dann, wenn du gesündigt hast, musst du zu Gott kommen, sagen, aber mit einer reumütigen Haltung. Nicht, ist ihm alles egal, spielt keine Rolle. Nein, benenn deine Sünde. Es war falsch. Es war nicht richtig. Ich hatte kein Recht, das zu tun. Vergib mir bitte. Aber mehr braucht es nicht. Und dann nimmt er dich in die Arme. Halleluja. Und auf dieser Basis lernst du dann Stufe 2, die Gnade nicht nur der Vergebung, die Gnade zu herrschen. Nein zu sagen. Der Heilige Geist, der als Geist der Besonnenheit über dir wacht. Er ist in der Situation der Versuchung da, wenn du diese Gemeinschaft mit Gott hast und er warnt dich. Und alles, was du tun musst, auf ihn zu hören. Wenn ich mit meinen Brüdern arbeite, die Gott mir so anvertraut hat, die ich rausführe aus Pornosucht, dann frage ich, wenn wir unseren Zoom haben, okay, und wann war das letzte Porno? Das ist meine erste Frage. Und dann, und was ist passiert? Erkläre mir, was passiert ist in der Sekunde oder den Sekunden, bevor du die falschen Sachen geklickt hast. Sagen, ja, da war der Heilige Geist da. Und er hat genau gesagt, Achtung, Vorsicht, jetzt musst du ganz genau überlegen, was du hier jetzt klickst. Willst du das wirklich? Und dann begreifen sie erstmal, sie sind nicht Opfer, sie sind Täter. Sie trennen sich bewusst, ohne Worte, aber doch faktisch, sie trennen sich von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ohne Worte sagen sie, Heiliger Geist, ich will jetzt diese Lust wieder. Würdest du bitte nach nebenan gehen? Wir treffen uns in einer halben Stunde wieder. Und wie verrückt ist das? Die jungen Leute schreien, oh, come Holy Spirit. Sie gehen zur Holy Spirit Night. Und ein paar Tage später, geh weg, Heiliger Geist, wo sie alleine vor dem Computer sind. Und dieses Doppelleben muss aufhören. Entweder soll er kommen, dann soll er auch da sein und soll er regieren. So, wir sind nicht Opfer in der Versuchung. Wir sind Täter. Wir wollen die geheime, verbotene Lust. Wir wollen verführt werden. Wir wollen das wieder genießen. Und Gott muss unser Herz ändern, dass wir das, was vorher Lust gegeben hat, wir verabscheuen. Das kann nur Gott wirken. Das ist ein Wunder. Das sind nicht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann hast du es verstanden und hast ein Rezept und wendest es an. Es kommt durch Gemeinschaft. Dass du Gott so kennst in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe für das Gute, in seinem Hass auf das Böse, dass du davon verändert wirst und dass du lernst zu hassen, was er hasst. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir wirklich frei werden. Es geht nicht mit Willenskraft, sondern es geht durch diese Veränderung in der Gegenwart Gottes. Das ist keine Lehre, die man begreifen kann und dann anwenden kann und dann hat man es verstanden, sondern es kommt aus einer Freundschaft, es kommt aus einer Beziehung, es kommt aus einer Gemeinschaft. Und das ist die größte Segnung der Furcht des Herrn, dass wir diese Freundschaft haben. Wir haben es vorhin gehabt, ganz am Anfang habe ich damit begonnen. Lass mich nochmal den Vers lesen. Psalm 25, Vers 14. Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Oder anders ausgedrückt, wer reines Herzens ist, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Ich weiß nicht, was du willst in deinem Leben. Ich möchte ein Freund Gottes werden. Ich weiß, dass ich da noch einiges zu lernen habe. Aber das ist mein Ziel. Ich möchte ein Freund Gottes werden. Und was ist die Bedingung? Wer Reinheit des Herzens liebt, das ist nicht Verhalten, das ist die innere Motivation. Wer Reinheit des Herzens liebt und wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Halleluja, was für ein Privileg, was für eine Einladung. Freundschaft oder vertraute Besprechungen hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Oh, Halleluja. Und Gott möchte uns beraten, Gott möchte uns warnen, Gott möchte uns führen. Halleluja. Also diese Corona-Hysterie anfing und es dann alles in Richtung Impfzwang geht. Ich habe gebetet, Herr, wie siehst du das? Und ich meine, ich erhebe nicht einen Absolutheitsanspruch, ich meine nur subjektiv. Ich habe vom Herrn gehört, durch diese Spritze wirst du dein Immunsystem zerstören. Und da war für mich klar, ich werde mich nicht impfen lassen. Egal, was es bedeutet, ich werde mich nicht impfen lassen. Und jetzt schau, was passiert mit der Übersterblichkeit, mit all den Impfnebenwirkungen, die trotz aller Bemühungen der offiziellen Medien einfach aus allen Nähten und Löchern herausplatzen und bekannt werden und man es nicht mehr unterdrücken kann. Noch nie gab es eine Impfung mit solcher Art von Nebenwirkungen wie jetzt. Noch nie. Und reihenweise sterben Menschen, auch junge Menschen. Und wir haben eine gewaltige Übersterblichkeit und die Medien versuchen das immer noch klein zu reden. Aber Wahrheit ist untödlich. Wahrheit wird hervorkommen. Und viele werden sagen, Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Ich kenne Gläubige. Die haben gesagt, du, ich weiß, dass das nicht gut ist und ich brauche es eigentlich nicht. Aber ich will endlich mal wieder reisen. Ich will endlich mal wieder ins Kino. Und wieder besseres Wissen, obwohl sie informiert waren, lassen sich impfen. Ich verstehe sowas nicht. Ich halte das für sehr gefährlich. Und ich sage, mit derselben Gesinnung würden Leute auch übermorgen das Mahl des Tieres annehmen. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich will am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich will meine Vorteile haben. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich mache es trotzdem, weil ich meine Vorteile haben will. Hallo. Wir haben den Heiligen Geist, der bewahrt uns. Und der Herr will vertraute Besprechungen haben mit uns und er warnt uns vor den Fallen des Todes. Es ist unsere Verantwortung, seine Gegenwart zu suchen und ein Herz zu haben. Es geht mir nicht um meine Vorteile, es geht um Gehorsam. Es geht darum, ihn zu ehren und ihn zu erfreuen mit Gehorsam. Und da war Corona nur eine kleine Übung. Das war nur ein Probealarm. Da kommen noch ganz andere Dinge, wo es wieder um dieselben Dinge geht. Willst du von Wahrheit bestimmt sein oder von deinen Gefühlen und deiner persönlichen Interessen und Vorteile, die du dir versprichst? Wir brauchen den Herrn. Da werden gewaltige Herausforderungen kommen. Und jetzt ist die Zeit, Gottes Gegenwart zu suchen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, das will ich, das ist mir wichtiger als irgendetwas anderes. Das ist mir wichtiger als mein Job, meine Karriere, mein guter Name oder irgendwelche sonstigen Vorteile. Ich will in den Bahnen Gottes bleiben. Gott muss uns kostbarer werden als unsere eigenen persönlichen Vorteile. Und das nennt man Frucht des Herrn, wo er unser Schatz ist, wo er das Allerwichtigste ist. Halleluja, das ist, worum es geht, ihr Lieben. Das ist, was der Herr für uns verheißen hat. Dass wir seinen Schutz haben, seine Nähe haben, dass wir ein Herz haben für ihn und dass wir nicht mehr von menschlicher Weisheit bestimmt werden, sondern von der Weisheit Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich mache hier Schluss. Vater, danke für dieses kostbare Angebot, das du jedem von uns gibst, dass wir dich kennenlernen können, dass wir nahe sein können, dass wir von dir persönlich gelehrt werden, unterwiesen werden, dass wir weise sind, dass wir nicht von oberflächlichen Ideen von anderen Menschen getrieben werden, sondern von deiner Stimme. Und auf dem sicheren Weg sind, auf dem schmalen, aber sicheren Weg. Nirgendwo ist es sicherer als auf dem schmalen Weg. Auch wenn es rechts und links so breite Abwege gibt, auf dem schmalen Weg des Gehorsams, der Furcht des Herrn in deinen Bahnen. Da sind wir so sicher wie sonst nirgends. Und Vater, wir beten um Weisheit, dass wir die Grundfragen des Glaubens stellen. Wo wollen wir morgen sein? Worum geht es uns? Was ist uns wirklich wichtig? Was zählt wirklich? Was hat wirklich langfristige Bedeutung? Gib uns Weisheit zu unterscheiden zwischen Gelüsten des Herzens und deinem guten Willen. Lass uns erkennen, was deine Wege sind. Und gib uns ein Herz, deine Wege zu lieben und zu schätzen und nicht getrieben zu sein von Dingen, die zerstörerisch sind. Danke für Weisheit, die du versprochen hast. Danke, dass du uns einlädst, ganz nah an deinem Herzen zu sein, um von dir selber bewahrt zu werden. Und ich bete für uns, für mich, für jeden hier, dass wir kluge Entscheidungen treffen, dass wir die Weichen, wenn nötig, neu umstellen und sagen, ich suche den Weg des Herrn. Ich suche ein Herz, das Gott fürchtet. Ich suche seine Gegenwart. Ich will ihn haben, aus erster Hand belehrt und geleitet und geschützt und bewahrt werden. Ich will nicht auf den normalen Wegen der Masse laufen, sondern ich will auf dem schmalen Weg gehen und dir gefallen. Gib mir ein Herz, dich zu erkennen. Dich zu lieben, mehr als irgendetwas anderes, mehr als meine eigenen Vorlieben und Wünsche und persönlichen Ziele. Du sollst mir der Erste und der Wichtigste sein. Komm, Heiliger Geist, und ermahne uns, erinnere uns, motiviere uns, indem wir betrachten all das Herrliche, was uns verheißen ist und sagen, ja, das ist es wert, alles dran zu geben. Das zählt, das ist wichtig. Jesus, du bist der Schatz im Acker, den wir haben wollen. Und wir geben alles dran, um dich zu bekommen, um bei dir zu sein, um von dir bewahrt zu werden. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten der Erschütterung, die alles in den Schatten stellen werden, was es jemals zuvor gegeben hat. Aber du sagst, in der schlimmsten Zeit, bevor du wiederkommst, in dem Chaos, wird es ein Volk geben, das dich kennt. das Weise ist, das Überwinder ist, das den Teufel demütigt durch Heiligkeit und ihm keinen Raum gibt, nicht einen einzigen Millimeter, sondern nur von dir eingenommen ist und von dir erfüllt ist und von dir geleitet ist. Und Vater, wir möchten zu solchen Menschen gehören. Und wir möchten solche sein, die andere motivieren und die anderen zeigen, das ist kostbar, das ist das Allerwertvollste. Es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Wertvolles als das, ein Herz zu haben, das dich fürchtet. Hilf uns, darin zu wachsen und ein Katalysator zu werden, dass diese Wahrheit der Furcht des Herrn sich ausbreitet wie ein Lauffeuer und das Volk Gottes verändert wird. Und in neue Dimensionen deiner Nähe, deiner Freundschaft, deiner Weisheit, deiner Heiligkeit und deiner Kraft hineinkommt. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Furcht des Herrn, erfülle uns und hilf uns, an deine Hand zu gehen und nicht loszulassen. Danke für dieses Gnadenangebot und wir ehren dich. Halleluja. Amen. Amen, Amen. Danke.